Hey Lenny.
Hey Alper.
Ich habe gestern Venom 3 gesehen.
Oh.
The Last Dance. Und ich bin mir nicht sicher, ob das, was ich gesehen habe, lustig war. Damit meine ich um Himmels Willen nicht den Film.
Mhm.
Ich habe eine Kritik dazu gemacht und auch erklärt, warum ich den generisch
so finde, wie er ist.
Genau. Aber, also ich finde den gesamten Film unterwältigend. Aber ich musste doch im Abspann einmal lachen. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich irgendwie einen Schaden im Hirn habe und einfach mit 14 Jahren hängen geblieben bin oder ob es wirklich lustig ist.
Ich bin gespannt, was du jetzt erzählst.
Es gibt im Abspann von Venom 3 erst einen Namen, der mich amüsiert hat, der jetzt auch nicht, also an und für sich jetzt nichts Besonderes ist, nämlich Casey Hodenfield. Da musste ich schon so ganz leicht in mich hineinschmunzeln.
Ich verstehe.
Als 30 plus something. Und dann stand darunter aber noch der Name David Wilcock. Und Hodenfield und Wilcock standen direkt untereinander. Und ich musste dann wirklich lachen. Und niemand sonst hat im Kinosaal das gesehen. Oder ich habe sich Leute gefragt, warum. Also ich habe auch nicht jetzt laut gelacht. Ich habe einfach so ein bisschen gekichert.
So ein schönes in sich gekehrtes Schmunzeln. Aber ich finde es auch so crazy. Ich achte auch immer so häufig noch bei den Namen in den Credits. Deswegen sitze ich manchmal auch gerne einfach da, um zu sehen, wer hat irgendwie da mitgewirkt. Aber sowas ist ja dann auch nur lustig im deutschsprachigen Raum dann irgendwie so. Ne? Ich meine, Cock ist dann auch lustig.
Wilcock.
Ja, genau. Also deswegen ist es so.
David Wilcock.
Ja, also ich finde, wirklich so im deutschsprachigen Raum ist es schon, geht das schon hart.
Ja,
ich die andere Dinge
und
auch.
Vor allem die beiden Namen waren auch wirklich, die beiden Namen waren direkt untereinander, deswegen don't judge me, ich fand's witzig, aber Venom 3 war wirklich, vielleicht hat der Film mich auch gebrochen, also ich war wirklich enttäuscht, muss ich ganz offen sagen.
Ich meine, wir reden hier gleich nochmal drüber, aber eine wichtige Frage, es wird getanzt?
Es wird getanzt, ja.
Wirklich? Okay, also es ist nicht nur eine leere Versprechung in dem
das
Titel.
Das möchte ich an dieser Stelle nicht spoilern, aber ich glaube, es ist völlig legitim zu sagen, der Film heißt nicht umsonst The Last Dance.
Okay.
Ja.
Okay, finde ich, ich weiß nicht. Also, ich meine, wir reden gleich nochmal ausführlich darüber, aber ich bin gespannt, was du noch so zu Venom 3 zu sagen hast.
Sehr viel und sehr wenig zugleich.
Okay, dann hören wir uns das an nach dem Intro.
Du hörst einen Podcast von Funk und zwar Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co.
Ja, danke Engelbert von Nordhausen, die Synchronstimme von Samuel L. Jackson. Ich höre sie immer noch sehr, sehr gerne im Intro.
Ich auch und die Leute da draußen, also ihr, hört es auch sehr gerne. Gear 6 in Joe Mama hat nämlich geschrieben, das Samuel L. Jackson Intro ist ja mal fast so badass, wie wenn es Alper gesprochen hätte.
Fast.
Also wirklich, also ich weiß es nicht, also ich finde schon. Das sind, also da ist wirklich nicht viel dazwischen. Ne? Also,
Dankeschön.
Da ist es wirklich. Also ich finde, also du solltest auch einfach mal, können wir mal einfach hier Pulp Fiction oder so nachsynchronisieren mit dir?
Wir beide?
Wir beide. Ich bin Mia Wallace.
Okay, dann muss ich aber John Travolta sein.
Das stimmt auch. Ja, okay.
Oder ich bin, wir spielen die Watts-Szene nach und ich bin Jules Winfield und du der Student, dessen Namen ich leider
das
auch.
Das ist der, aber ja. Das finde ich gut.
Das wäre auch funny.
Gut. Wir haben auch noch ansonsten andere Kommentare unter dem letzten Podcast bekommen, in dem ich nicht dabei war, aber deswegen kenne ich diesen Zusammenhang auch nicht so ganz, aber MSXG3EC hat, ich liebe das hier irgendwie immer so, diese Namen auszusprechen,
mit
so diese sehr, sehr kryptischen Namen. Aber diese Person hat geschrieben, The Prestige ist so underrated, er ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme.
Ja.
Ihr habt über Nolan-Filme geredet anscheinend.
Absolut, ja, genau. Und da haben wir auch drüber gesprochen, was so unsere Lieblingsfilme von Nolan sind, kamen irgendwie darauf. Und bei mir ist es halt The Prestige.
Bei mir auch.
Der ist fantastisch.
Ich liebe den auch.
Ich auch.
Auch wenn so dieser Twist so ein
Sag es nicht, Lenny. Sag es nicht.
Bisschen billig ist.
Findest du?
Ich weiß nicht. Ich fand das schon so. Also, ich habe mich damit total anfreunden können. Also, ich war von diesem Film so begeistert, dass ich das dann auch in dieser Welt einfach abgekauft habe. Also, ich war dann so: Suspension of Disbelief hat vollkommen geklappt für mich.
Bei mir auch.
Ja. Ich war dann so: Okay, natürlich ist es so. Aber David Bowie, fantastisch in diesem Film. Also, ich liebe den auch. Also, ich finde, er ist sehr, sehr atmosphärisch.
Und auch sehr clever strukturiert, finde ich, ja.
Finde ich auch. Also, dann haben wir noch einen letzten Kommentar bekommen von Susan Delgado 6926. Huhu, ich bin Lehrerin. An unserer Schule wird Medienkompetenz unterrichtet.
Mega.
Den ersten Twilight kann man wirklich nicht aus der Hand legen, Alper.
Ja, ich hab's gesagt. Ich hab das erste Twilight-Buch gelesen und ich hab's im letzten Podcast erklärt. Das war damals, als das Buch rauskam, als es frisch draußen war. Und ich hab das halt in einem Stück wirklich so, in einem Zug durchgelesen und konnte es nicht weglegen. Und hab mir aber dann im Nachhinein, als ich den letzten Satz gelesen habe, dann auch, ich hab das Buch zugeschlagen und gedacht, what the fuck did I just read? Was zur Hölle habe ich da gerade gelesen?
Aber ich finde auch wirklich, also ich habe das erste Buch auch gelesen. Mhm. Ich glaube, das zweite tatsächlich auch. Aber ich fand, ich weiß noch ganz genau, dass ich dieses Buch eigentlich ganz geil fand. Also ich, ich war so, ich fand das richtig, ich meine, ich mag auch die Twilight-Filme, so ein Softspot für. Aber ich bin, ich stehe drauf ein bisschen.
Wie alt warst du, als Twilight, der Film, rauskam, der erste?
Ich glaube, 8. Ich glaube, das ist 2008 rausgekommen, oder?
Meinst du, das spielt eine Rolle, wie man zu diesem Film steht? Weil ich war jetzt so ein edgy 17-Jähriger oder so, ja, als der erste Film rauskam.
Aber das kann, aber rein theoretisch, wenn du so edgy gewesen bist, kann es so ein Full-Circle-Moment gewesen sein, dass du den dann eigentlich so sehr magst. So,
eigentlich
so,
schon, ja,
weil
das stimmt.
Eigentlich alle Edgelords, in Anführungszeichen, dann natürlich diesen Film hassen, aber um richtig edgy zu sein, musst du dann ja Twilight lieben.
Das ist eigentlich wahr, ja.
Also,
Xenia hat ein tolles Video gemacht, warum, also so ein Plädoyer für Twilight, das fand ich irgendwie auch sehr sympathisch.
Ich liebe es auch ganz doll und deswegen, das verlinken wir hier bestimmt an dieser Stelle.
Es ist halt auch wirklich so ein bisschen, also wir haben das Jahr 2024, jetzt noch auf Twilight irgendwie rumzuhacken, ist halt auch so ein
ist
bisschen.
Ist auch ein bisschen lame. Das hat Robert Pattinson selber gesagt. Das ist so, er sagt, es ist uncool, Twilight zu hassen.
Absolut. Ob man die Filme jetzt trotzdem gut oder schlecht findet, ist natürlich, das steht nochmal auf einem anderen Blatt Papier.
Richtig. Aber ob man die Filme, über die wir heute sprechen, gut oder schlecht findet, das steht auch auf einem anderen Papier. Und das werden wir uns heute von allen Seiten anschauen. Wir werden das drehen und wenden. Und wir reden nämlich über
Terrifier.
Ja.
Es beginnt mit einer kleinen Enttäuschung. Also der das ist der Podcast, der kurz vor Halloween erscheint. Also der nächste Podcast wird schon nach Halloween sein, einen Tag danach. Nächste Woche. Wir haben allerdings auch noch ein Video geplant mit 13 Horror-Geheimtipps, die meiner Meinung nach auch wirklich Geheimtipps sind, zumindest die meisten davon.
Okay, ich bin gespannt,
und
ob ich noch was lerne.
Ja, und wir wollten eigentlich diesen Podcast, wir wollten, dass das große Hauptthema Terrifier 3 ist.
Ja.
Und Terrifier 3 erscheint nämlich auch genau diese, also wenn der Podcast rauskommt, ist Terrifier 3 quasi gestern im Kino erschienen.
Also an Halloween.
An,
ich glaube, am Halloween, oder? An der 31.
Nee.
Nein, tatsächlich.
Das schauen wir jetzt nach.
Okay.
Weil das hatte ich sonst auch falsch. Ich dachte, es wäre der 24. Du hast recht. Es ist der 31.10. Macht ja auch Sinn,
ja,
dass Terrifier 3 an Halloween erscheint. Schließlich spielt auch jeder einzelne Terrifier-Film an Halloween oder um Halloween herum. Und genau, wir hatten eigentlich vor, den Film bis hierhin gesehen zu haben. Es gab keine Pressevorführung, was halt die eine Sache ist. Und dann habe ich aber halt mit der Agentur und dem Verleih und so weiter gesprochen und gesagt, was kann man machen? Die haben gesagt, ja klar, wir schicken dir einen Screener zu. Der kommt nächste Woche. Hm. Ja, der kam nicht.
Ja.
Dann habe ich den noch mal geschrieben und gefragt, hey, Leute.
Hallo.
Hallo.
Habt ihr uns vergessen?
Wie kommt der noch? und dann kam auf meine E-Mail keine Antwort.
Die haben die einfach geghostet, dreist geghostet.
Ja, und dann habe ich halt 4 Tage später oder 5 Tage später nochmal geschrieben, so Leute, jetzt ist es wirklich zu spät, wir drehen jetzt den Podcast. Da habe ich gesagt, ey, mega sorry, dass wir uns nicht vorher gemeldet haben, das war ein Hickhack, es wird keine Screener geben.
Oh.
Das heißt, es gibt gar nicht, also so wie ich das jetzt aus meiner Perspektive sagen kann, für die Presse gar keine Möglichkeit, den vorher zu sehen. Das heißt, wir können. Das startet jetzt direkt mit einer Enttäuschung. Es tut mir leid. Story of my life. Wir können nicht über Terrifier 3 sprechen, aber dafür haben wir wirklich alle anderen Terrifier-Filme gesehen.
Ja, also beziehungsweise du hast wirklich alles gesehen, was um Terrifier rumspielt. Ich habe nur Teil 1 und 2 gesehen. Du hast auch noch diesen All Hallows Eve, der ja die beiden Kurzfilme mit Art the Clown beinhaltet, geschaut. Und wollen wir damit eigentlich direkt so starten?
Okay,
mit dieser Vorgeschichte von Art eigentlich?
Lass uns gerne damit starten. Also gerade was auch Terrifier so spannend macht und warum das so gehypt ist. Ich meine, es gibt ja genug Memes aktuell, wie Terrifier 3 Joker 2 vom Thron gestoßen hat. Und aktuell sieht es sehr danach aus, als würde er sehr viel mehr Geld einnehmen als Joker 2.
Es ist ja auch ein regelrechter Hype, der auch so in den letzten paar Jahren auch wirklich entstanden ist. Also um Terrifier 2 vor allem rum, so, weil das ja, der hat ja so richtige Wellen geschlagen. Und das ist so ein richtiges Internetphänomen geworden. Und absolut. Das ist komplett an uns irgendwie vorbeigegangen. Also ich meine, wir haben uns bisher noch gar nicht mit Terrifier beschäftigt.
Das stimmt.
Und deswegen haben wir auch gedacht, weil jetzt so Terrifier 3 rauskommt, nehmen wir uns das doch wirklich mal als Anlass, um mal das ganze Revue passieren zu lassen.
Ja, vor allem, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Es ist Spooktober, es ist Oktober. Ich mag Halloween. Ich gucke auch in der Zeit immer viele Horrorfilme. Gerade dieses Jahr ist aber so ein bisschen extrem. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich gucke gerade aktuell wirklich jeden Abend einen Horrorfilm oder irgendwelche alten, irgendwelche neuen. Ich habe Ready or Not nachgeholt. Ich habe mal eben so Evil Dead 2 noch mal geguckt.
Ah, da freue ich mich gleich.
Rocky Horror Picture Show. Übrigens, und zwischendrin habe ich halt auch einfach mal Alles steht Kopf noch mal geguckt.
Oh, das ist als krasses Kontrastprogramm.
Genau.
Oh, aber der ist fantastisch.
Der ist sehr fantastisch, ich liebe den auch wirklich.
Aber auch rein theoretisch in Horrorfilmen in vielerlei Hinsicht, weil Pubertät ist immer Horror.
Ja, und Bing Bong ist ganz großer Horror, wenn ja, das hat mich gebrochen. Aber auf jeden Fall, genau, ich habe deswegen auch die Terrifier-Filme alle nachgeholt nochmal. Und das nahm halt alles seinen Ursprung mit All Hallows Eve. Ich erkläre es, das ist nämlich super spannend. Die Hintergrundgeschichte davon ist wirklich, und die Produktionsgeschichte hat mich mehr interessiert als der Film selbst.
Okay.
Also man muss dazu sagen, hinter dem gesamten Konstrukt Terrifier steckt ein gewisser Mann namens Damien Leone. Das ist ein amerikanischer Filmregisseur und Drehbuchautor, der allerdings so aus der, wie viele in dem Bereich, so aus der Ecke Spezialeffekte und Maskenbild und sowas kommt.
Und was man ja auch irgendwie merkt.
Absolut. Er kommt selbst kommt aus New York City und hat ja, also natürlich ist seine berühmteste Erfindung und das, was Terrifier so beliebt macht, der Clown, der Bösewicht. Art the Clown. Den hat man vielleicht, selbst wenn man noch keinen einzigen Terrifier-Film gesehen hat, hat man diesen Clown vielleicht schon gesehen. Er ist schwarz-weiß gekleidet, hat so einen schwarzen Punkt auf der Nase, ein extrem blutiges Lächeln. Und ja, die Terrifier-Filme sind auch wirklich blutrünstig.
Also kann man so sagen.
Ja, die werden schon auch stellenweise ordentlich gory. Und das Besondere ist, dieser Art the Clown wurde etabliert zum ersten Mal in einem Kurzfilm von Damien Leone, der komplett ohne Budget entstanden ist oder mit wirklich wahnsinnig niedrigem Budget. Dieser Film hieß The Ninth Circle, also der neunte Zirkel, der neunte Kreis. Und danach kam sogar noch ein Kurzfilm raus namens Terrifier. Und beide Filme sind so 20 Minuten lang ungefähr. Und Damien Leone hat diese beiden Kurzfilme genommen, einen dritten dazu gedreht, allerdings ohne Art the Clown, nämlich mit so einem wahnsinnig ungruseligen Alien, und hat um diese drei Kurzfilme herum eine Rahmenhandlung geschrieben und gedreht und das als All Hallows Eve, als abendfüllender Spielfilm rausgebracht. Also es ist ein Episodenfilm. Es geht um eine Babysitterin, die auf zwei Kids aufpasst, einen Jungen und ein Mädchen. Und es ist Halloween. Mhm. Und der Junge packt kurz vorm Schlafengehen seinen Sack aus, seinen Süßigkeiten-Sack.
Wo wir jetzt wieder beim Cold-Opener wären.
Beim David, der Cock will. Der packt seinen Sack aus, wo er halt die Süßigkeiten drin hat und findet darin aber eine obskure VHS-Kassette, eine Videokassette, ohne Beschriftung, ohne alles.
Ah.
Und die drei fragen sich natürlich, wer zur Hölle hat dem Jungen hier eine VHS-Kassette in den Sack gepackt?
Das ist der schlimmste Horroraspekt wäre, wenn er jetzt irgendwie so Movie 43 oder so drauf wäre. Das wäre wirklich gruselig.
Das wäre der größte Horror. Emoji der Film, genau. Nee, es ist so, dass dann die Babysitterin diesen Film reinlegt und es ist ein Film. Natürlich kommt es dann auch dazu, dass die Kids den Film mitgucken. Und auf dieser Kassette sind diese drei Kurzfilme.
Ah.
Und diese Kurzfilme werden halt immer wieder in Gänze gezeigt, hin und wieder wird immer wieder auch mal rausgeschnitten und dann zu der Babysitterin und zu den Kids. Und ja, so etabliert sich im ersten und im dritten Kurzfilm Art the Clown als dieser Horror-Clown, der natürlich nicht auffällt, weil Halloween ist. Alle finden lediglich, also ist, ne, sonst, deswegen kann er da so frei herumlaufen. Er hat eine Tröte, mit der er immer trötet, aber im Prinzip hat er es, er spricht auch nicht, macht keine Geräusche und tötet halt seine Opfer. Und das ist das Besondere an Art the Clown. Der zweite Kurzfilm ist die Geschichte von einer Frau in ihrem Haus, die von so einem Alien heimgesucht wird. Die wollten das, habe ich dann nachgelesen, die wollten so eine richtig krasse Puppe bauen, so eine Alien-Puppe, haben das aber nicht hinbekommen, waren dann aber schon kurz vor dem Drehtermin und haben dann gesagt, ja gut, dann improvisieren wir jetzt halt und haben halt einen Typen einfach in so ein Alien-Kostüm gepackt. Und ich sag's dir wirklich, ich habe teilweise echt gelacht, das ist der ungruseligste Horrorfilm-Bösewicht, den ich vielleicht je gesehen habe, dieses Alien. Das ist schon crazy ungruselig.
Ich muss einmal kurz reinhaken, weil ich finde Aliens an sich immer ungruselig. Ich weiß nicht, das macht mir, also das ist so das was mir am wenigsten Angst macht. Ich bin so, das ist so weit entfernt von uns.
Was?
Ja, nein, also ich glaube auch an Aliens. Also,
ja, ich auch.
Also ich habe so ein Gefühl, wir entwickeln uns hier gerade schnell zu einem Aluhut-Podcast.
Nein. Ich glaube auch daran, aber dass es Aliens gibt, ja.
Daran glaube ich zum Beispiel eher als an, ja, wobei auch so ein bisschen an paranormale Sachen, glaube ich auch so ein bisschen dran. Habe ich so ein Funkenglaube dran.
Lass uns die beiden Sachen aber auch nicht miteinander vermischen.
Nicht auf gar keinen Fall miteinander vermischen. Aber ich habe trotzdem, glaube ich, mehr Angst vor wirklich so paranormalen Sachen, so vor Geistern und so.
Hä, was ist denn mit der Alien-Reihe, mit Xenomorphs?
Ja, ich finde die auch schon, also wirklich, das ist so das Gruseligste, was es gibt im Alien-Bereich, aber ich bin so, ja, Kann man mal machen. Auf jeden
oder
Fall.
The Thing oder sowas. Aber egal, ja,
ja,
okay.
Ja, aber das ist ja auch wieder sehr viel Body Horror. Das ist ja auch schon so sehr absurdes.
Das Problem bei dem Alien-Kurzfilm in All Hallows Eve ist halt wirklich, du merkst halt zu jedem Zeitpunkt, dass es halt einfach irgendein Typ in so einem Kostüm ist.
Ja, da komme ich jetzt nämlich zu einem Film, den ich jetzt auch letztens gesehen habe. No One Will Save You heißt der. Das ist ein Film, der ist vorletztes oder letztes Jahr erschienen.
Ja.
Kann man auf Disney Plus gucken. Der ist von 20th Century Studios.
Von
20th Century Studios.
20th Century.
Ja, das TH, das ist schwierig. Und der ist mit Caitlin Dever,
ja.
Die ja auch bald Abby spielen wird in The Last of Us Staffel 2.
Mhm.
Und dieser Film spielt einfach nur damit, dass eine Frau, also Caitlin Dever, in einem Haus wohnt.
Ein Horrorfilm?
Ja, ein Horrorfilm. Mhm. Und Aliens kommen, also es kommt eine Alien-Invasion. Und das ist so ein Home-Invasion-Horror.
Ja.
Und stell dir wirklich in deinem Kopf so ein Alien-Emoji vor, beziehungsweise generell das stereotypischste Alien aller Zeiten. Also wirklich, wie du dir wirklich ein Alien so.
Es grünes ist die, Männchen.
So in etwa, nur halt in Grau.
Ja.
Und das ist es. Das ist wirklich dieses Alien, was Caitlin Dever da jagt. Und das ist. Ich war die ganze Zeit so, wow. So, das ist wirklich so, als ob da so ein Alien-Emoji stehen würde und das war's. Also, es ist wirklich so gar nicht gruselig. Und das,
und das
hat auch keine richtigen Füße, sondern immer so Hände als Füße. So, das war das, was ich sagen wollte. Der Film ist auch gar nicht so gut. Dieses Alien ist wirklich derbe ungruselig. Und jetzt kommen wir weiter hier zu Terrifier.
Ich weiß halt nicht, ob ich dir da zustimmen würde. Ich finde schon, dass es extrem gruselige Alien-Filme gibt. Also, ich erinnere mich auch an die eine berühmte Sequenz aus Science zum Beispiel. Also, das ist auch gruseliger als so mancher Horrorfilm, den ich gesehen habe.
Ja, Science hat mich aber auch mehr genervt, einfach wirklich wegen dieser Auflösung. Oh, Wasser. Hilfe.
Ja. Ja. Ja.
Das hat alles wieder für mich.
Das
alles
Ende
wieder
ist schwierig von Science. Ich mag Science persönlich sehr. Ich habe so eine große Schwäche für den
ist
Film.
Ist auf jeden Fall einer der besseren Shyamalan-Filme.
Also komm, das auf jeden Fall. Das wird jeder unterschreiben.
Ja. Aber. Ja, also.
Es gibt gute Aliens.
Ja, also um Gottes Willen. Also
die ganzen Körperfresserfilme sind Aliens.
Ich liebe ja auch die Alien-Filme. Also aber ich bin trotzdem so, das macht mir jetzt nicht so viel Angst. Also das ist wirklich so, gib mir wirklich hier nochmal.
Aber das ist ja völlig legitim. Das ist ja ganz unterschiedlich, was bei wem
total funktioniert. Also um Gottes Willen. Also ich glaube, es gibt auch Menschen, die finden das am gruseligsten. Also ich bin da. Ich habe halt einfach meine eigenen Präferenzen, was mir am meisten Angst macht.
Ich glaube,
und Clowns machen mir Angst.
Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, der gemeinsame Nenner bei vielen Leuten ist Clowns. Und Art the Clown ist halt wirklich so ein bisschen der Inbegriff vom Horror-Clown schlechthin geworden, aktuell auf jeden Fall. Und ich muss aber gleich dazu sagen, dieser All Hallows Eve, der wurde übrigens auch in Deutschland dann umgebrandet als Terrifier the Beginning.
Damit man nochmal schön hier die Moneten abschrauben
natürlich,
kann.
Ne? Natürlich, natürlich. Ist ja auch nachvollziehbar und verständlich. Ich muss dazu sagen, All Hallows Eve ist wirklich mit einem winzigen bis non-existenten Budget entstanden.
Das sind ja auch wirklich Kurzfilme. Ich habe ja mal gesehen, ich glaube, dieser The Ninth Circle ist ja auch 2008 rausgekommen.
Ja.
Und dann Terrified 2011 und dann diese All Hallows Eve dann ja irgendwas mit 2014 oder so, ne? Und das dann zusammengegriffen einfach.
Also die sind auch extrem unterschiedlich, die Kurzfilme. Ich muss auch dazu sagen, es ist auch ein anderer Schauspieler, der Art spielt. Und das macht auch schon viel aus. Und ich finde auch hier Art lange nicht so gruselig oder spannend wie in den anderen beiden Filmen, also in den richtigen Filmen, zu denen wir gleich kommen. Aber der ist ganz nett, der Film, dieser All Hallows Eve, aber es ist auch wirklich, man hat das Gefühl, man guckt einen Studentenfilm. Also der ist so billig, das Schauspiel ist wirklich, darüber möchte ich hier lieber keine Silbe verlieren, weil da niemand in gutem Licht davonkommt. Aber es ist auch so natürlich so ein bisschen der Reiz dessen. Es ist schon spannend zu sehen, wie das Ganze begann, wie Art quasi entstanden ist. Der erste Kurzfilm hat einen super interessanten Look. Der ist auf 35mm Analogfilm gedreht.
Klingt aber geil.
Ja, ist allerdings auch sehr, also gerade von der Ausleuchtung her, war sehr schrottig.
Also bringt dann auch die 35mm nichts mehr?
Ah, nee, nicht wirklich. Es ist auch alles wirklich vor Wänden so sehr limitiert gedreht, weil halt einfach die Möglichkeiten nicht da waren. Es ist aber. Es ist, was es ist. Es ist auch vom Plot her, passiert da wahnsinnig wenig. Es ist ein ganz dünner Plot. Und es ist nett. Muss man nicht gucken.
Okay, aber was diese Filme immer hervorgebracht haben, ist Art the Clown.
Genau.
So, und da haben die sich dann Leute gedacht, geil, daraus können wir mehr machen.
Und da möchte ich Damien Leone auch in einer gewissen Hinsicht loben. Was der Typ mit einem geringen Budget geschafft hat, da so ein weltweites Phänomen zu erschaffen, ist wirklich überragend. Also das ist der große Traum vieler junger FilmemacherInnen und er hat es geschafft. Und ich muss dazu sagen, ich finde, dass die beiden Terrifier-Filme, und dann kam halt Terrifier raus. Der erste dreht sich, spielt ebenfalls natürlich an Halloween, dreht sich um zwei junge Frauen, die beide recht betrunken sind und deswegen noch in eine Pizzeria gehen, statt sich irgendwie ins Auto zu setzen. Und ja, von dem Zeitpunkt an von einem Clown, nämlich Art the Clown, verfolgt werden, der dann auch alles um sie herum niedermetzelt, um an diese beiden Frauen heranzukommen. Es für mich ist vor allem dieser Terrifier, aber auch der danach, ist für mich eine Liebeserklärung an Grindhouse, Exploitation, B-Movies aus den 70ern und insbesondere aus den 80ern. Dass der Film billig ist, dass der Plot dumm ist, dass das alles nicht wirklich gut aussieht, das ist für mich keine Schwäche, sondern vielmehr ein Stilmittel. Und so ein bisschen auch die Intention, das soll so sein. Ich finde, manche sehen das auch einfach nur als Torture-Porn, weil das halt auch wirklich ein Slasher mit wenig Plot und teils extrem gory Szenen sind. Also ich finde so gerade bei Horrorfilmen, so dieser Eisberg, der geht sehr tief. Man, klar, oben an der Spitze sind halt die Horrorfilme, die wirklich so jeder kennt, von Der Exorzist bis Shining bis Texas Chainsaw Massacre und was weiß ich nicht alles. Und dann, wie tief man runtergeht, bis halt so irgendwie so Filme.
Serbien-Film.
Bitte?
Serbien-Film.
Ah, ich glaube, Serbien-Film ist mit dem Eisberg noch irgendwo in der Mitte. Ja, das geht ja gerade noch viel, viel tiefer.
Ja, natürlich.
Das wird dann natürlich auch immer nischiger und unbekannter. Ich bin kein Fan davon, einfach so. Also so tief runter zu gehen, wie es nur geht. So,
weil man so komplett abgehärtet ist und
ja.
Man möchte jetzt irgendwie so wirklich das Härteste sehen.
Ja. Ich finde aber trotzdem, also Terrifier macht mir persönlich trotzdem auch eine Menge Spaß, muss ich gleich dazu sagen. Es gibt einige Szenen und Momente, die sind wirklich gory. Ich glaube, das kann man so auch stehen lassen. Es ist nicht das blutigste Brutal, was ich je gesehen habe, aber es ist schon handfest, es geht schon ans Eingemachte. Und ja, manche sehen das als Torture-Porn und unguckbar. Ist okay, ist sicherlich nicht für jeder Mann oder jeder Frau. Ich mag's. Und ich muss aber dazu sagen, diese Reihe steht und fällt mit Art the Clown. Art the Clown ist der Grund, warum es funktioniert. Die Filme werden komplett von der Figur getragen. Der Clown hat auch einen tollen Darsteller, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Das ist so ein Trippelname. Ich werde den jetzt sofort nachschauen.
Aber das ist wirklich, also das finde ich auch. Ich habe mir nämlich ein paar Szenen aus dem Kurzfilm angesehen,
ja,
wo noch der alte Schauspieler das gemacht hat.
Das macht einen Riesenunterschied.
Es ist wirklich krass, ja, was dieser neue Schauspieler da echt macht.
David Howard Thornton, der auch sogar in dem Film, man muss dazu sagen, kommen wir zum zweiten, der ist deutlich länger, der ist fast 2,5 Stunden lang und baut eine neue Geschichte auf über eine Familie mit um die junge Teenagerin Sienna. Übrigens auch, das ist wie bei Grease, die Figuren sind alle viel jünger als die Darsteller. Ja, das ist richtig auffällig. Genau, und Sienna bastelt ihr Kostüm für Halloween und wird dann aber auch, sie und ihre Freundin werden heimgesucht von Art the Clown. Art the Clown hat sogar diesmal einen jungen Sidekick dabei, ein junges Mädchen.
Das seinen Fantasien entspricht.
Genau, das nur er sieht, beziehungsweise noch ein paar andere Figuren, aber genau. Ich finde, genau, die Reihe steht und fällt mit diesem Character-Design. Und das ist der einzige Grund, warum das groß funktioniert. Ich muss aber sagen, der zweite hat mich auch narrativ teilweise überzeugen können.
Und das Budget ist auch schon noch mal deutlich größer. Ja. Also weiß ich jetzt nicht genau, die Zahlen kann ich gleich auch mal nachgucken. Aber es ist auf jeden Fall größer und das sieht man auch.
Auf jeden Fall. Ich mag aber auch die Figuren. Also gerade Lauren Lavera, so heißt die Schauspielerin, die Sienna spielt, ist, finde ich, eine wirklich starke Figur. Ja, also deswegen, ich würde niemals irgendwie sagen, dass das jetzt meine Lieblingshorrorfilme sind oder so. Ich verstehe auch den, warum der Hype generiert ist. Gerade so die jungen Leute. Gerade aber so, ich war ja auch mal so, als ich so 15 war oder sowas, da wollte ich auch Horrorfilme kriegen, die halt guckbar sind, die aber auch wirklich möglichst brutal sind. Und ich finde, Terrifier geht da genau in diese sehr schmale Nische, trifft da genau richtig rein. Und ja, nee, deswegen, also ich bin, ich finde die okay. Ich finde Terrifier 2 hat locker eine halbe Stunde zu viel. Ich finde den auch wirklich zu lang. Sorry, ich habe mich jetzt so viel geredet. Wie siehst du das denn, das Ganze?
Nein, kein bisschen. Also ich finde, ich verstehe deine Begeisterung total. Also für mich ist es so, wie du schon gesagt hast, Art the Clown ist hier wirklich so das ganz große Highlight. Und ich finde, seine Figur erinnert ja auch so ein bisschen an Michael Myers, so ein bisschen.
Ich hab gedacht, du sagst jetzt Pennywise.
Ja, Pennywise, nein, aber ich meine so von einer Figur, die so nicht redet, die, ja. die eigentlich der Killer ist und wo es so ein bisschen Mysterium einfach
empathielos
gibt. Genau, und ja. einfach wirklich so dieses Mysterium, was ist eigentlich dieser Art the Clown? Ja. So, du weißt nichts über ihn und das ist ja auch nicht so, was ihn interessant macht. Und ich habe auch jetzt schon gehört, dass Terrifier 3 ihm so eine Backstory gibt. Mhm. Und ich weiß auch nicht, wie das, ob ich das so gut heißen soll. Denn ich meine, erinnern wir uns mal an die Rob Zombie Halloween-Filme, wo man auch Michael Myers eine Backstory gegeben hat. Hat ja auch gar nicht funktioniert, weil das eben so Figuren sind, die einfach so bekannt sind, dafür zu töten. Mhm. Und das macht sie auch so gruselig. Einfach, dass du nicht weißt, warum diese Person das macht, was die Intention dahinter ist. Und das finde ich ganz geil. Und ich mag das Design von Art the Clown wirklich sehr gerne.
Ich auch.
Und auch wirklich diese Vibes, einfach sein Lächeln und was dieser Schauspieler mimisch und gestig mit dieser Figur macht, das ist wirklich Wahnsinn. Mhm. Wo wir dann halt wirklich so in diese Torture-Porn-Ecke kommen, da bin ich dann so, hätte man halt auch anders lösen können, vor allem weil es dann eben, vor allem im ersten Teil, dann die Opfer wirklich im Großteil Frauen sind und vor allem auch explizit gezeigt wird, wie diese Frauen gefoltert werden. Vor allem im ersten Teil ist es eigentlich nur ausschließlich so. Und da gehe ich auch so mit, es muss wirklich nicht sein, aber ich erkenne so alles andere auf jeden Fall an.
Ich kann es nachvollziehen. Also der Film geht ja, also das ist ja natürlich die größte Kritik, die diesem Film oder den Filmen gegenübersteht, ist, dass er misogyn sei, frauenhassend. Ich finde, dass, also ich stehe da so ein bisschen zwischen den Stühlen. Ich kann das zum Teil nachvollziehen. Ich finde, es sterben gerade im zweiten auch sehr viele Männer. Und das darf man auch nicht vergessen. Und B, sehe ich halt auch in Sienna eine unglaublich starke, selbstbewusste, interessante, vielschichtige Figur. Und außerdem ist es halt auch eh so ein grundsätzliches Ding des Slasher-Genres.
Total.
Das ist so, ne, das ist auch gerade, wenn man bedenkt, Terrifier ist auch eine einzige Liebeserklärung an das Horrorgenre und es gibt sehr, sehr viele Referenzen. Pennywise liegt natürlich klar auf der Straße, das ist offensichtlich, aber es gibt viele Szenen, die an verschiedene andere Horrorfilme und so weiter erinnern und dieses Thema, das verfolgt den Slasher ja auch schon seit Jahrzehnten. Und deswegen, also wenn man da Terrifier explizit kritisiert, dass er misogyn wäre oder was auch immer, ich finde, dann müsste man zurückgehen, das gesamte Slasher-Genre.
Total, und ich glaube, das ist auch rein theoretisch ein Thema für ein gesamtes Special, aber auch ja, ein Special, eben, das sehr ausufernd ist, weil es ist, glaube ich, so einfach so vielschichtig und das ist, wie du schon gesagt hast, so in sehr vielen Filmen einfach auftaucht. Nichtsdestotrotz bin ich so bei Terrifier, vor allem halt wirklich bei, also ich finde, wie du schon gesagt hast, so Terrifier 2 macht das schon sehr viel besser, einfach dadurch, dass man auch eine starke Frauenfigur in der Hauptrolle hat.
Ja.
Und ich finde, der bügelt so alle Fehler des ersten Teils nicht unbedingt aus, aber er macht sehr viele Sachen deutlich besser.
Definitiv.
Aber ich finde trotzdem so, Terrifier 1 existiert trotzdem noch so bei mir und dann bin ich so, weiß ich so nicht. Aber
also ich würde das nicht unterschreiben. Also ich glaube, da werden wir wahrscheinlich heute auch nicht mehr so ganz
aufeinander kommen,
aber das ist ja auch völlig okay. Ich finde es aber super spannend zu beobachten, wie wirklich dieser Damien Leone mit jedem Film besser wird. Ich finde, es ist ein, klar, du kannst jetzt nicht bestätigen, weil du All Hallows Eve nicht gesehen hast, aber es gibt einen ganz klaren Qualitätssprung von All Hallows Eve zu Terrifier 1 und ich finde, es gibt einen ganz klaren qualitativen Sprung von Terrifier 1 zu 2.
Auf jeden
und
Fall.
Jetzt habe ich sogar von engen Freunden und Kollegen gehört, die Terrifier 3 schon gesehen haben, weil sie wahrscheinlich alle in den USA leben.
Mhm.
Haben die mir erzählt, dass der sogar jetzt noch mal besser wäre.
Oh,
das ist das, was ich gehört habe.
Okay.
Und deswegen, also wenn das wirklich war, ist, und ich das auch so sehe, dann finde ich es halt noch mal spannend, dass jetzt noch mal ein qualitativer Sprung nach oben geschaffen wurde. Und ja, die Reihe ist super erfolgreich. Und ja, mich freut es vor allem halt auch für Lauren Lavera, die wirklich eine sehr talentierte Schauspielerin ist, genauso wie David Howard Thornton. Und deswegen, also ich finde auch diesen Take, es gibt ja diesen Take so, ach, wer das guckt, ist wirklich ganz krank im Kopf. Das ist diese Killerspiel-Debatte von 2005.
Ja, okay, das ist, ja, das ist
Leute, wo sind wir?
Ja, also da, aber da gab's, also es ist ja noch nicht mehr so das Härteste des Härtesten. Also ich meine, der Film ist nicht umsonst dann wahrscheinlich auch ab 18 freigegeben.
Ja.
Und ja, also du kommst ins Kino auch wirklich rein, wenn du 16, ich glaube noch nicht mehr, dass man, kommt man mittlerweile so, ich glaube ab 18 kommt man wirklich nur ab 18 ins Kino.
Ich glaube schon, ich weiß es nicht.
Nicht in Begleitung mit Erwachsenen, weil ich glaube, dass du so bei 16 kommst mit dem.
Das müsstest du jetzt Jonas fragen, der, oh Gott, wir haben hinter der Kamera eine Stimme. Wie ist das? Sag's ruhig.
Mit 16, nur wenn du 16 bist, das geht nur mit 12, dass du mit
12
bist,
wenn
du nicht 12 bist. bist.
Okay, das heißt, mit 16 und mit 18, danke Lea, hinter der Kamera, kommt man nur ins Kino, wenn man auch wirklich 16 und 18 ist, und bei 12. Okay.
Ja. Jonas interessiert sich mega dafür, wie das mit Jugendschutz und so weiter ist. Ich habe tatsächlich nie drauf geachtet, in meinem gesamten Leben nicht.
Du, ja, also irgendwann kommt man halt auch, ich glaube, da kommt man dann auch irgendwann nur noch mal so wieder rein, wenn man dann eben selber Kinder hat, dass man sich dann damit beschäftigt oder Geschwister oder sonst irgendwas.
Ja.
Aber,
ja, das stimmt. Klar, das habe ich halt alles.
Aber also ich finde es auch echt cool, dass dieser Film wirklich so einen krassen Hype, vor allem auch mit so geringem Budget, so viel Umsatz. Also ich habe gerade mal geguckt, Terrified 2 hat weltweit an den Kinos 15 Millionen US-Dollar eingenommen bei einem Budget des, das gucken wir jetzt mal nach. Das
Terrified 2 hat 15 Millionen eingenommen?
Ja.
Spannend. Ich hätte gedacht sogar, das wäre noch mehr. Aber
das wird wahrscheinlich im Streaming dann auch sehr viel. 250.000 hat der nur gekostet.
Ja, eben. Das ist ein Vielfaches des Budgets.
Das ist so, ich meine, das ist jetzt nicht in den Summen von einer Milliarden Einnahme, wie jetzt zum Beispiel in Joker 1 oder so genommen hat. Aber man muss das immer noch im Verhältnis sehen von den Sachen, wie viel das gekostet hat. Ja. Dann ist es crazy.
Und der sieht nach viel mehr aus. Also sorry, aber Terrified 2, finde ich, hat einen extrem starken Look. Ich finde, das sieht extrem wertig aus. Es ist natürlich, steckt da sehr viel 80s drin. Die Musik ist, nun ja, also die ist, sind jetzt natürlich nicht die
Hits. Aber manchmal gab es so ein paar, auch wirklich so diese einzelnen Töne und so. Ich finde, da wurde eigentlich ganz geil gearbeitet.
Ja, total.
Mit der musikalischen Darstellung.
Genau, das wollte ich auch gerade loben. Also das ist genau, also ich finde, Terrifier 2 sieht nach, deswegen meine ich es ja, der hat so ein schmales Budget. Und $250.000 sind halt auch wirklich nicht viel für einen Film dieser Größe. Gerade für einen Film, der über 2 Stunden lang ist. Und sieht nach so viel mehr aus. Und deswegen Hut ab, was die da gemacht haben mit den schmalen Mitteln, die sie haben.
Absolut. Ja. Aber ich muss auch ehrlich sagen, obwohl ich ja auch so ein bisschen, habe ich jetzt auch schon gesagt, so eigentlich so sehr zwiegespalten bin, was diese Reihe angeht. Ich liebe aber trotzdem Art the Clown als Figur und ich habe auch Bock auf den dritten Teil eigentlich.
Ja, ich auch. Ich auch.
Also vor allem, weil der so ein bisschen, der hat ja so einen kleinen Weihnachtsstil auch noch so, weil Art the Clown ist so als Weihnachtsmann auch einmal so verkleidet. Deswegen, ich hab ein bisschen Bock.
Ja gut, warten wir mal ab. Halloween kommt's raus. Terrifier 3.
Ich bin sehr gespannt. Vor allem, also ich wollte noch mal kurz gucken, wann Terrifier 1 nochmal rausgekommen ist, weil eigentlich hätte der doch so richtig erfolgreich. Der ist 2016 rausgekommen und 2016 war dieser Horror-Clown-Trend. Ja, auch stimmt, so. Ja. Hattest du es, ich fand, das war so, das ist so eine absurde Zeit gewesen, wenn du mal so darüber nachdenkst, dass damals so diese Horror-Clown-Geschichten, diese Sightings irgendwie so gab. Ich weiß nicht, bei uns in Aachen gab es dann auch so, da wurde jemand von einem Fahrrad gestürzt, von einem Horror-Clown und
so. Ich glaube, das habe ich sogar mitbekommen.
Also da gab es, also ich weiß nicht.
Das ich glaube, ich habe auch da in der Zeit mal mit einem echten Clown gesprochen.
Oh.
Und der hat auch gesagt, ja, er findet das gar nicht mal so cool.
Aber mit einem echten Horror-Clown?
Mit einem echten Clown, nicht mit einem echten Horror-Clown.
Ja, das kann ich vorstellen. Also ich glaube, das ist dann ja auch so, ich meine, für ganz kleine Kids sind Clowns ja noch cool, I guess.
Ja.
Haben Kinder Spaß an, also to be honest, ich hatte noch nie Spaß an Clowns. Ich fand die schon immer gruselig.
Ja gut, ich arbeite ja auch nur mit Clowns zusammen.
Das stimmt.
Da ist der Boomer-Joke.
Ja.
Aber apropos Boomer-Joke, ich habe einen Film geguckt, den habe ich vor vielen, vielen, vielen Jahren gesehen und jetzt endlich nochmal nachgeholt. Ich hatte den so schlecht im Gedächtnis. Das ist so ein legendärer Film, dass ich den einfach nochmal nachholen musste.
Movie 34.
Ach, ja, Movie 34.
Ach, heute, ich sollte mir was Englischsprachiges aussprechen. So. Ja,
überhaupt
komm.
Nicht schlimm. Überhaupt nicht schlimm, Lenny. Fühl dich nicht schlecht. Evil Dead 2. Ach. Tanz der Teufel 2. Der heißt in Deutsch, das wusste ich auch nicht, jetzt wird noch mehr getanzt? Oder so,
das ist ein offizieller Titel. Eigentlich Venom 3 ist es.
Ja, eigentlich schon. Evil Dead 2 ist ein wunderbarer kleiner Film, auch perfekt für eure Halloween-Party geeignet, falls ihr Bock auf so, also falls ihr euch noch auf einen Film einigen müsst. Ja, Tanz der Teufel, die Reihe ist ja hinlänglich bekannt, hoffe ich, von Sam Raimi, der später dann auch mit den Spider-Man-Filmen berühmt wurde, den Tobey Maguire Spider-Man. Und Evil Dead 1 ist auch ein Film, der mit äußerst schmalem Budget gedreht wurde und der allerdings ein bisschen ernster ist, ein bisschen handfester Horror ist. Und
aber der hat trotzdem auch so lächerliche Elemente drin. So, deswegen ich mag Tanz der Teufel 1, I'm so sorry, auch gar nicht so gern.
Mhm.
Also ich finde, es tut mir leid, ich wollte dir das gar nicht so reingrätschen. Aber ich finde, wie du schon gesagt hast, so Tanz der Teufel ist eigentlich so ernster, hat aber so ein paar Elemente, die so absurd und glaube ich, auch ungewollt komisch sind. Und ich finde, das passt für mich nicht so ganz zusammen. Und deswegen mag ich Teil 2 sehr, weil er nämlich
ja, der schlägt halt komplett voll jetzt wirklich auf die, der geht auf die 11. Der Film erzählt quasi, der hat auch so eine irre Produktionsgeschichte, weil das eigentlich nicht der Film war, den Sam Raimi da zu dem Zeitpunkt drehen wollte. Er wollte das machen, was dann der dritte war.
Mhm.
Komme ich gleich zu. Der zweite ist halt, der erzählt die Geschichte des ersten quasi so im Zeitraffer innerhalb von so 8 Minuten in der Handlung einmal durch und setzt dann am Ende von eins an und erzählt dann den Rest des Films. Und das Besondere an Evil Dead 2 ist halt einfach die, also das hat teilweise echt einen Slapstick-Charakter. Also es ist auch eine Horrorkomödie, muss man dazu sagen. Es spielt in einer Hütte, in der Ash, ein junger Mann, mit seiner Freundin ankommt und dort finden sie heraus, dass in dieser Hütte ein Professor mal gehaust hat, weil er in diesem Wald ein uraltes Buch der Toten gefunden hat, nämlich das Necronomicon, mhm, mit dem man Tote wieder auferwecken kann. Diese Toten oder Untoten sind allerdings keine klassischen Zombies, wie man sie kennen könnte, sondern sogenannte Deadites. Das sind so sehr schnelle, sehr wilde, chaotische, verrückte Wesen, die aber trotzdem dir ans Eingemachte wollen. Und Ash ist ein etwas, ich würde mal sagen, etwas dümmlicher, aber auch sehr liebenswerter Typ, der dann über sich hinauswachsen muss, um sich und eventuell auch seine Freundin zu retten. Und Bruce Campbell ist der Schauspieler, damals auch ein absoluter Unbekannter, wie eigentlich jeder im Cast und im Team. Und der hat so eine Körperlichkeit, das ist unglaublich, wie er da wirklich Saltos macht, gegen seine eigene Hand kämpft.
Das ist die beste Szene.
Und sich wild dreht und so weiter. Also ich finde, Bruce Campbell trägt diesen Film. Aber es sind halt auch die unfassbar gelungenen, liebevollen Effekte. Und alles handgemacht, alles sieht, also das, dieser Film sprudelt nur so vor Kreativität. Und ist auch schmal, also wirklich kurz mit irgendwie 80, 85 Minuten oder so. Ist so kurzweilig, wie ein Film nur sein kann. Macht eine Menge Spaß und hat sogar die ein oder andere dann doch etwas gruselige Szene mit drin. Es ist ein durch und durch wirklich großartiger Film.
Ich liebe ihn auch ganz toll, aber du hast ja gerade eben noch über den dritten Teil geredet und Armee der Finsternis.
Ist mein Lieblingsteil.
Das, ich finde, der dreht nämlich dann eigentlich noch mal eine Stufe drüber und dann geht's in die Vergangenheit, ins Mittelalter.
Ja.
Und es ist fantastisch. Auch diese Stop-Motion-Effekte, die in diesem Film drin vorkommen, ich liebe es wirklich ganz, ganz doll.
Also Jason und die Argonauten mäßig oder Sindbads siebente Reise, wer die alten Filme vom Trickkünstler Ray Harryhausen noch kennt. Ja, das sind diese Stop-Motion-Techniken, die sehen einfach wirklich, die sind auch zeitlos. Die kannst du heute gucken, die Filme sind teilweise 60, 70 Jahre alt und die sehen immer noch großartig aus.
Ich liebe es auch, also ich liebe es wirklich ganz, ganz doll. Aber du hast noch ein bisschen mehr Horror geguckt.
Ich habe noch ein bisschen mehr Horror geguckt. Warte, ich will gerade auch noch mal ausrechnen, ob ich 60, 70 richtig gesagt habe. Aber ja, es sind etwas mehr als 60 Jahre. Genau, ich habe auch noch mehr Horror geguckt. Womit fangen wir an? Nehmen wir Ready or Not. Der heißt auf Deutsch Ready or Not. Auf die Plätze, fertig, tot. Das ist der deutsche Titel dieses Films.
Das ist das Gruseligste eigentlich in diesem Film. Da schüttelt es mich wirklich. Das ist,
allerdings, explizit, ich habe einen Podcast aufgenommen mit Marco und Yves von Nerdkultur und Belief für ihren Podcast Nerd und Kultur. Da war ich zu Gast und da habe ich Yves versprochen, dass ich einen seiner Lieblings-Horror-Comedy-Filme gucke, nämlich Ready or Not, der von 2019 ist, glaube ich. Irgendwie so um den Dreh. Also gar nicht so alt. Und da geht es um, kennst du den Film? Hast du den schon gesehen?
Ich habe den schon gesehen und der ist auch von den Leuten, die dann später Scream gemacht haben.
Ach ja, stimmt. Ja. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Zettel. Ja, was ist so besonders an dem Film? Das ist auch ebenfalls eine Horrorkomödie, der sogar so leicht gesellschaftskritisch angehaucht ist. Es geht um eine junge Frau, die am Tag ihrer Hochzeit, also sie heiratet in eine Familie hinein, die mit Brettspielen reich wurde, also wirklich steinreich. Die Familie muss mir mal noch gezeigt werden. Aber okay. Also wir reden wirklich so von, die wirken wie so ein adeliges Haus an Milliardären. Also so reich wirken die.
Also ich glaube, wenn du Mensch ärgerlich nicht erfunden hast, bist du wirklich reich geworden. Also so,
das weiß ich nicht. Also ich weiß hier, dass, wie hieß er, Klaus Tauber, das ist der Erfinder von Catan. Also ich glaube, reicher als der im Brettspielbereich.
Ja gut, stimmt, das kann ich mir auch vorstellen. Aber ich glaube auch, das ist jetzt nicht so reich, wie in diesem Film präsentiert wird.
Ja, also ich will das jetzt gar nicht kritisieren. Nimm es einfach hin. Das ist eine Familie, die ist mit Brettspielen steinreich geworden, lebt in einem irren Anwesen, das wirklich riesig ist. Und es gibt eine alte Tradition, also es geht um Samara Weavings Figur.
Die Scream Queen schlechthin.
Genau, absolut. Also wie Samara Weaving schreien kann, ist wirklich unfassbar. unfassbar. Das geht ihr durch, wirklich durch, komplett durch den Körper. Ja, und sie spielt diese Braut und sie muss eine Karte ziehen. Und je nachdem, welche Karte sie zieht, das Spiel wird gespielt. Das ist so eine Hochzeitstradition. Es gibt nur ein Problem. Es gibt eine Karte, die auf keinen Fall gezogen werden darf, nämlich Hide and Seek, also Verstecken. Und mit dieser Karte beginnt die Jagd auf sie. Und dann ist es halt einfach nur ein wirklich rasanter, schneller, geradliniger Horrorfilm mit einer fantastisch aufgelegten Samara Weaving, die sich langsam durch diese Familie schnetzelt, die alle mittelalterliche Waffen benutzen und auch überhaupt nicht kompetent sind in dem, was sie tun, sondern eher so ein bisschen unbeholfen und dümmlich sind. Aber es gibt auch so ein paar echt witzige Szenen, wie wenn der eine sehr tollpatschige Bruder da auf dem Klo sitzt, der hat die Armbrust bekommen und er denkt sich so, was mache ich damit? Und guckt erstmal auf YouTube so ein Video, How to use a crossbow. Und da sind halt so ein paar Rednecks, die gerade erklären, this is how you use a crossbow. Ist schon witzig. Ich mochte den Film. Der ist auch wirklich der richtige Pick für eine Halloween-Party, finde ich.
Schön kurzweilig.
Kurzweilig, der geht auch sehr nach vorne, teilweise sehr blutig und brutal und ist alles andere als dämlich. Hat sogar so ein bisschen Eat the Rich-Thematik mit drin. Also, ja, was will man mehr?
Ich find's auch geil. Also, ich kann den außer empfehlen. Kann man bei Disney Plus gucken, ne?
Ja, genau. Ist im Abo von Disney Plus enthalten. Ich finde das Ende auch stark, ohne das jetzt zu spoilern. Es ist nicht so, dass er mich jetzt so begeistert hat wie jetzt zum Beispiel Eve, aber ich finde ihn mehr als sehenswert.
Auf jeden Fall. Ja. Da würde ich auch mitgehen. Ich finde, so eine ähnliche Kerbe schlägt so ein Film, den ich geguckt habe, der auch so bei Netflix so einen kleinen Hype hatte. Es ist ein Netflix-Film und ich weiß, da läuten bei euch jetzt alle Alarmglocken
gehen an, ja.
Aber es ist ein Film, der wirklich wahnsinnig viel Spaß macht. Der heißt It's What's Inside. Zeit. Ich glaube, auf Deutsch heißt der nochmal komplett anders.
Ich schau nach. Sag du,
zeig mir, wer du bist, ja. Heißt der auf Deutsch. Es geht auch um eine Hochzeit, die stattfindet und in einem Freundeskreis. Und die wollen an einem Tag vor der Hochzeit wollen die nochmal so einen kleinen Spieleabend auch machen. Mhm. Ähnlich wie jetzt eigentlich bei Ready or Not. Und einer der Freunde hat ein Gerät mitgebracht, mit dem alle in dem Raum die Körper tauschen können. Also, und dann geht es darum, das ja. Spiel zu spielen. Was denkt ihr, wer in dem Körper der Person steckt? Also, wer eigentlich in dem Körper steckt? Und dabei gibt es dann natürlich so ein paar Sachen, die Personen haben untereinander was. Dann, werden so sehr viele Missstände in diesem Freundeskreis aufgedeckt und das Ganze spitzt sich natürlich zu.
Ey, die Idee hat mich jetzt schon.
Und Idee es stark. Macht wirklich viel Spaß. Der ist wirklich super rasant, also echt schnell ja. geschnitten, hat einen echt abgefahrenen Stil. Ist jetzt kein Meisterwerk, aber der macht wirklich Spaß für das, was er ist.
Was ist denn das Aber? Was gefällt dir nicht?
Es gibt kein Aber. Also eigentlich gibt es kein Aber. Der ist wirklich, er findet jetzt auch irgendwie nicht das Rad neu, aber der macht einfach wirklich Spaß.
So. Das klingt total spannend, weil mich erinnert das daran, es ist, okay, es wird ein bisschen, ich überlege gerade, wie ich es verpacke, ohne dass es zu nerdy wird.
Okay,
da bin ich
gespannt.
Also das klingt ja so ein bisschen nach sowas wie Among Us.
Ja,
so, du weißt nicht, wer welche Rolle hat und du musst rausfinden und das so ein bisschen erfühlen, Fragen stellen und dich mit der Person im Dialog austauschen und gucken. Ne? Das erinnert ja viele auch an bestimmt jetzt gerade auch an so Spiele wie Werwölfe von Düsterwald, / Mafia, was ja im Prinzip dasselbe Spiel ist. Ja, es gibt so im Brettspielbereich ein ganzes Genre, das nennt man Social Deduction, weil du halt deduzieren musst, also dir quasi kombinieren und erschlüsseln musst, wer hier welche Rolle gerade verkörpert und wer ist und so weiter. Und da gibt es ein paar wunderbare Spiele, die auch fernab von Werwölfe noch viel komplexer und spannender sind. Und Netflix bringt nämlich auch diese Woche mit Werwölfe von Düsterwald einen Film raus,
Nein.
der auf Werwölfe von Düsterwald basiert.
Nein, wirklich?
Ja, wenn ich sage Netflix, das ist der Film kommt aus Frankreich und Jean Reno spielt da auch mit.
Nein.
Jean Reno, übrigens auch, wer sich alt fühlen will und in meinem Alter ist, Jean Reno, es geht halt um eine Familie. Das ist so ein bisschen schade, finde ich. Es ist schon so eine kleine Zeitreisegeschichte, weil die Familie im Urlaub, also eine Familie ist im Urlaub, spielt Werwölfe von Düsterwald in so einer besonderen Edition und die Edition zieht die Familie so Jumanji-mäßig in die Story rein.
Hätte man geiler machen können.
Finde ich auch, die halt so im 15. Jahrhundert dann auch stattfindet. Wer sich alt fühlen möchte, ich dachte, ah, cool, okay, Jean Reno spielt den Familienvater. Nee, er spielt den Großvater.
Okay.
Als er im Film Großvater genannt wird, dachte ich,
das ist wirklich, okay, das ist crazy. Aber, okay, crazy.
Aber ja, genau,
das wusste ich gar nicht.
Es gibt einen Film zu Werbe von Düsterwald, der kommt, der ist quasi, sorry, lass mich mal kurz überlegen. Genau, wenn der Podcast raus ist, ist der schon auf Netflix.
Oh, da bin ich ein bisschen gespannt, aber ich klinge ein bisschen trashy.
Ich glaube, ich habe leider die Befürchtung, dass er nicht so gut wird. Ich finde es halt wirklich schade, ich verfolge diesen Film jetzt auch schon ein bisschen länger. du hättest es halt auch einfach im 15. Jahrhundert lassen können. Ja. Einfach Dorf Düsterwald und jetzt schreibt eine ordentliche Story drum, statt halt diesen Jumanji-Weg. Oh, die Familie wird ins Spiel reingezogen.
Ich finde auch immer, dass das packt dir noch mal mehr Zeit auf deine Laufzeit drauf, so dieses, dass du nochmal erklären musst, wie die Leute überhaupt da reinkommen. Ich finde wirklich so, du hättest es, wie du schon gesagt hast, in diesem Zeitalter spielen lassen können und dann hättest du, glaube ich, einen deutlich runderen Film dabei rumbekommen.
Ja, und es wäre halt auch kreativer gewesen, die Mechanismen des Spiels und so Situationen, die sich in so einem Spiel ereignen, in die Handlung quasi einzubauen, sodass man das auch selber entdeckt, statt wirklich halt zu sagen, die sind jetzt in dem Spiel.
Ja.
Es ist halt auch mit, also du wirst Jumanji eh nicht toppen, also warum, warum?
Ja,
übrigens redet vom Original Jumanji.
Nicht? Ja, ich glaube, das wissen alle.
Ja. Aber deswegen, also auch für alle, die da übrigens auch noch ein bisschen hinter die, also da ein bisschen tiefer in die Materie reingehen wollen, weil manche Leute freuen sich ja über Spieletipps, die ich hier auch gebe. Checkt mal Feed the Kraken aus oder Blood on the Clock Tower.
Das auch in der deutschen Version bald rauskommt, ne?
Das jetzt rauskommt.
Heißt das auch Blood on the Clock
Tower? Ja, es heißt auch Blood on the Clock Tower. Das ist so
Blut am Uhrturm?
Nee. Das heißt Blood on the Clock Tower und Feed the Kraken. Da braucht man aber halt jeweils mindestens also so 7-8 Personen oder so für.
Sollte Scheiße, man so viele Freunde habe ich leider nicht.
Ja, vielleicht haben wir auch einfach keine Freunde, weil wir die Nase zu sehr in Comics gesteckt haben.
Das stimmt.
In der Vergangenheit.
Ja.
Es gab nämlich sehr große News in der Comicwelt, denn bei der New Yorker Comic Con hat DC angekündigt, dass sie ein Label zurückbringen, das bei mir früher immer sehr hoch im Kurs war, das allerdings 2019 oder 20 eingestellt wurde, nämlich Vertigo.
Ja.
Vertigo kehrt zurück. Das waren so Comics, also das war, war so eine Muttertochter von DC und die haben halt eher Comics rausgebracht und Graphic Novels für erwachsenere Leute. Also sie waren so ein bisschen geerdeter, ein bisschen realistischer, meistens ein bisschen irgendwie düsterer, genau. Und VW Vendetta zum Beispiel, Swamp Thing, Sweet Tooth oder Doom Patrol sind Comics, die in der Reihe erschienen sind. Und jetzt kehrt das Label zurück. Und das allerdings mit der Fortsetzung der postapokalyptischen Horror-Comic-Reihe The Nice House. Das ich allerdings nicht gelesen habe.
Ich kann nichts dazu sagen. Ich auch nicht. Ich bin aber trotzdem mal gespannt, was da ja noch so folgen wird. Also ich meine, das ist jetzt erst nur, glaube ich, wieder dieser Anlauf von Vertigo. Aber ich bin wirklich gespannt, weil
ich auch.
Meine Lieblingsreihe sind die Hellblazer Constantine Comics. Mhm. Die sind wirklich fantastisch, sehen richtig gut aus. Und storytechnisch wird da auch richtig abgeliefert. Und ich muss generell sagen, Vertigo war eigentlich für mich auch immer so ein Qualitätssiegel, wo ich so gewusst habe, okay, das sind richtig starke Geschichten, sieht alles perfekt aus und ich habe richtig Bock darauf, die zu lesen. Also V wie Vendetta, auch Swamp Thing habe ich gelesen. Alles wirklich richtig toll. Wie sieht es bei dir aus?
Kann ich nur bestätigen. Ich habe auch zwei Tipps mitgebracht aus dem Vertigo, vom Vertigo. Nämlich zum einen Daytripper. Das ist eine Comicreihe aus Brasilien, die äußerst gefühlvoll ist. Es geht um nicht weniger als Leben und Tod. Also es geht um einen Schriftsteller und jeder Band beschäftigt sich um einen anderen Schlüsselmoment in seinem Leben. Nur endet jeder Schlüsselmoment mit seinem Tod. Also es endet immer damit, dass er stirbt. Und ich weiß, das ist jetzt schwer zu begreifen, was diesen Comic so besonders macht. Aber mal fernab davon, dass ich den wahnsinnig schön gezeichnet finde, ist der extrem berührend, poetisch und tiefgreifend. Also Daytripper ist von mir ein Riesentipp, der mich komplett begeistert hat damals. Und die Reihe Transmetropolitan von Warren Ellis. Die ist so ein bisschen bekannter. Transmetropolitan hat mich auch sehr geprägt. Das ist eine Cyberpunk-Reihe über einen Journalisten namens Spider Jerusalem, der so sehr an Hunter S. Thompson erinnert. Den sollte man kennen vielleicht als Gonzo-Journalist. Also das ist der Typ, der in Fear and Loathing in Las Vegas von Johnny Depp verkörpert wird, der Investigativjournalist ist und eigentlich auch permanent nur high ist. Und Transmetropolitan ist düster, dreckig und aberwitzig. Was da teilweise passiert, ist wirklich unglaublich. Es geht um Spider Jerusalem, der als Eremit in den Bergen lebt, zurückgezogen und dann aber wieder in die Megastadt zurückkehrt, um Korruption und Missstände aufzudecken. Also vor allem geht es dann auch in den späteren Bänden um einen Präsidentschaftskandidaten, den sogenannten Smiler. Und der erinnert wirklich sehr stark an so eine Mischung aus Homelander, George W. Bush und Trump.
Geil.
So in die Richtung. Und ja, diese Zukunft, diese Dystopie ist halt extrem grotesk und weird gezeichnet. Und ja, mag ich sehr. Was auch noch witzig ist, Spider-Jerusalem kriegt irgendwann eine Waffe. Das ist der sogenannte Bowel Disruptor. Und die hält er auf Leute und kann bei ihnen instant Durchfall auslösen. Das auch, fand ich immer irgendwie witzig.
Okay.
Aber das ist halt auch
das Humor. Ist der Selling Point für mich.
Ja, das Humor für Leute, die lachen, wenn sie Casey Hodenfield und David Wilcock lesen.
Aber okay, das sind echt beide Sachen, die ich tatsächlich noch nicht kannte. Werde ich mir aufschreiben. Danke dir dafür. Es ist ja auch so, dass DC während all dieser Zeit, wo es Vertigo nicht gab, ja noch so ein Label gegründet hat. DC Black Label hieß das. Mhm, ja. Und da sind die jetzt ganz drunter erschienen. Und ich bin auch mal gespannt, wie sie das jetzt lösen. Ob sie das irgendwie jetzt so ein bisschen ausweiten, wieder, ob DC Black Label weiterhin noch existiert und dass sie da irgendwie so ein bisschen hin und her.
Oder das zusammenbringen oder in der Form.
Ist halt jetzt eine gute Frage. Aber ich finde es auf jeden Fall echt cool, dass es wieder da ist. Halt wirklich so, wie du schon gesagt hast, die beiden Graphic Novels oder ist eine Comic-Reihe?
Das ist ein Comic rein, aber also das ist, also die News hat in der Comic-Welt, glaube ich, wirklich hohe Wellen geschlagen.
Hätte ja auch niemand mehr mit gerechnet, sagen wir mal ehrlich, also es ist wirklich so richtig überraschend. Genauso überraschend wie eine andere News. Es wird nämlich nochmal American Psycho geben. Mhm. Und das hat mich auch echt überrascht, vor allem wenn man mal schaut, wer das Ganze machen soll. Lionsgate hat nämlich verkündet, dass sie American Psycho neu drehen wollen und es soll kein Remake werden, sondern vielmehr so eine Neuinterpretation. Und als Drehbuchautor dafür soll Scott Z. Burns dienen. Der hat die Drehbücher für das Bourne-Ultimatum, Contagion und Der Informant und Side Effects geschrieben. Also der hat sehr viel mit Steven Soderbergh zusammengearbeitet.
Ja.
Und Regie, das ist jetzt das Krasse eigentlich, die übernimmt Luca Guadagnino. Und das ist der Regisseur von Call Me By Your Name und Challengers und ganz vielen anderen tollen Filmen. Und ich finde es crazy.
Es ist wirklich die große News der vergangenen Tage oder Wochen in der Filmwelt, würde ich sagen. Klar, dass da Luca Guadagnino draufsteht, macht Bock auf mehr. Und er hat ja auch schon mal eine Art Remake gemacht, nämlich Suspiria, das grandios ist. Also es ist wirklich, das Remake ist phänomenal.
Ich finde es auch fantastisch. Also ich glaube, dass dieser Mann das auch perfekt hinkriegen wird. Aber was mir auch nochmal aufgefallen ist, der Typ sitzt gerade in der Postproduktion von seinem nächsten Film, der erscheinen wird, nämlich der heißt After the Hunt mit Julia Roberts in der Hauptrolle. Und alleine dieses Jahr ist Challengers erschienen. Es wird noch Queer mit Daniel Craig erscheinen. Und der hat letztes Jahr einen Film rausgebracht. Der hat gefühlt noch 5 Filme in der Pipeline. Und der ist wirklich
nicht am Abliefern. Der hat, glaube ich, 5 Filme in der Pipeline. Also es ist irre, wie produktiv der ist und in wie vielen Projekten der auch gleichzeitig steckt.
Und das finde ich auch wahnsinnig geil, dass der da so am Abliefern ist. Ich finde das crazy. Ich könnte mir vorstellen, dass das Ganze dass es eher auch ein bisschen in die queere Richtung geht, dass man irgendwie Patrick Bateman neu interpretiert, weil das ja so Queerness ist ja ein Thema, was sich bei Luca Guadagnino einfach durch die Filmreihe durchzieht.
Nicht nur bei ihm, auch im Buch, das zugrunde liegt.
Ja, genau. Also das ist ja eigentlich so sehr ignoriert worden bei dem Film. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass das, beziehungsweise es gibt wahrscheinlich so ein bisschen Subtext in dem Film, ne, aber das offiziell so wurde es nicht so behandelt.
Aber das ist ja auch die Sache, es steckt ja, also es soll ja auch jetzt nicht einfach ein Remake von dem Film werden, sondern einfach eine Neuadaption des Buches, in dem halt noch sehr, sehr viel steckt, was in dem Film von Mary Harron von damals mit Christian Bale halt noch nicht gesteckt hat. Ich sag mal prinzipiell so, also ich höre das so raus, offen, was dieses Remake angeht.
Ich bin offen, aber ich glaube, ich kann mir vorstellen, was für eine Richtung du jetzt gehst, so dieses, brauchen wir das? Hätten wir nicht lieber eine komplett neue Origin-Story von Luca Guadagnino haben können?
Ich glaube, so sehen das viele, also einfach, weil der Film von, ich weiß das ja, hab das ja nicht im Kopf, wann war das, wann kam?
2000 oder 2001, ich weiß es nicht.
2002 oder 2001, irgendwie sowas, ich weiß es nicht.
Auf jeden Fall um die Jahrtausendwende.
Ja, auf jeden Fall, 2000 war es. Ja, das Problem ist halt einfach, dass der Film mit Christian Bale so bekannt und so gut ist. Es war ja auch schon eine krasse Besonderheit, dass mit Mary Harron eine Frau diesen Stoff dann auch umgesetzt hat. Und ich finde schon, dass es auch spannend ist zu sehen. Ich meine, so was Männlichkeit angeht, die Welt hat sich halt einfach verändert.
Natürlich.
Und American Psycho auch in die Gegenwart zu holen, wäre vielleicht auch mal ein spannendes Experiment. Deswegen will ich gar nicht der Typ sein, der sich jetzt so vehement dagegen stellt und sagt, wie kommt man auf die Idee, American Psycho noch mal neu zu verfilmen? Will ich nicht sein. Ich glaube, mit der Einstellung hätten wir sonst auch viele tolle andere Remakes verpasst. Ich meine, viele, die nicht wissen, dass es ein Remake ist, ist ein Beispiel, ist Scarface. Es gibt viele Filme, von denen Leute nicht wissen, dass sie Remakes sind. Aber natürlich ist der Unterschied, dass American Psycho dermaßen noch präsent in der
Popkultur ist. Total, auch durch Memes.
Absolut. Ich vertraue Luca Guadagnino, auch wenn das nicht gerade mein Lieblingsfilmemacher ist. Ich bin ja auch, was Challengers angeht, so ein bisschen kritischer eingestellt. Und ich glaube, so das Problem ist auch, der Film, egal wie er wird halt immer mit dem Film von 2000 verglichen werden. Und ich frage mich halt auch, wer auch immer jetzt Christian Bates Figur übernimmt, Patrick Bateman. Dieser Schauspieler wird ja, also wer hat da Bock drauf, ständig sich dann anhören zu müssen, ja, also du hast es schon gut gemacht, aber du bist halt kein Christian Bale.
Ja.
Dieser Vergleich wird ja immer kommen. Und ich sage halt auch noch, ich weiß nicht, ob dieses Projekt überhaupt kommen wird. Es wäre nicht der erste Film, der von Luca Guadagnino groß angekündigt wurde und dann doch nicht kam.
Ich kann es mir auch vorstellen. Also ich meine, allein weil er jetzt wirklich so 5 Filme oder noch mehr vielleicht in der Pipeline hat, und da ist auch die Frage, was priorisiert wird, was als nächstes wird ansteht. Das kann ja auch sein, dass der Film jetzt ganz hinten ansteht und dass wir den vielleicht erst 2030 oder so zu frühestens vielleicht zu Gesicht bekommen. Also ich glaube, das ist noch nicht so gesagt, dass es jetzt so direkt nächste Woche kommt.
Ja, eben. Also deswegen, ich bin offen, genauso wie du. Natürlich gibt es eine sehr laute Stimme auch in meinem Kopf, die sagt, ja, muss das sein?
Genau, lieber eine Origin-Story. Also ich will es gerne sehen, aber ich bin auch, glaube ich, eher so. Ich glaube, trotzdem hätte ich eine Origin-Story, glaube ich, noch mal cooler gefunden. So,
von Patrick Bateman, meinst du?
Ja, also
eine Origin-Geschichte. Eine originelle, komplett neue Geschichte.
Heute mein Englisch und ich. Nein, also eine richtig originelle Geschichte hätte ich, glaube ich, cooler gefunden jetzt als noch mal irgendwie so ein Remake von ihm.
Ja.
Aber sind wir mal gespannt.
Absolut. Ich meine, also, wenn es rauskommt, werden wir beide im Kino sitzen und uns das ansehen.
Das stimmt. Ich meine, wenn man jetzt eh mal ins Kino schaut, nämlich diese Woche, was so rauskommt, dann sehen wir da auch nicht viel.
Da kann man sich auch mal gruseln, oder?
Da kann man sich auch ordentlich mal gruseln.
Wenn man sich vor allem Venom The Last Dance anguckt, kommen wir zu diesem Film. Es ist das Regiedebüt von Kelly Marcel, die allerdings die beiden Venom-Teile zuvor geschrieben hat. Hier hat sie an dem Drehbuch gemeinsam mit Tom Hardy gearbeitet.
Okay.
Diesmal ist es der Abschluss der Venom-Trilogie. Also man weiß ja, dass Tom Hardy gesagt hat, er will nicht mehr, er kann nicht mehr.
Ich kann es wirklich nicht mehr. Also ich kann es verstehen, wenn er nicht mehr kann. Also.
Ja, ich habe gestern eine Kritik dazu auf Cinema Strikes Back veröffentlicht und erklärt, was ich an diesem Film nicht mag. Und das ist nicht wenig. Also es ist wirklich, ich bin so unterwältigt von diesem Film. Und gleichzeitig muss ich auch sagen, ist es jetzt so schlecht wie andere, wie so wirklich der Bodensatz von dem Superhelden-Comic-Verfilmungsgenre? Nein, ist es nicht. Es ist nicht so schlecht wie ein
Morbius.
Wie ein Morbius, wie ein Madame Web oder wie auch, wenn man von Sony weggeht, weiß ich nicht, was fällt mir da gerade so ein? Der erste Suicide Squad, Catwoman und so weiter. Ist es so schlecht? Nein, ist es nicht. Das Problem ist nur, dieser Film hat ein anderes Problem, was ihn für mich sogar teilweise noch schlimmer macht als die eben genannten Filme. Er ist so nichtig, so generisch und er hat mich so dermaßen kalt gelassen und gelangweilt, dass ich danach wirklich das Gefühl hätte, als hätte ich so, das ist wie wenn du wirklich, ich will jetzt kein Tofu-Bashing betreiben, aber wenn du so einen Block Tofu isst, weil du Hunger hast, aber wirklich ungesalzen, ungewürzt,
unfrittiert. Richtig spiceless.
Einfach so richtig geschmacklos, aber halt auch nicht schlimm. Ne? Also es ist jetzt nicht, dass es schlecht schmeckt, sondern es ist halt einfach, du hast keinen Geschmack auf der Zunge. Tofu kann extrem lecker zubereitet werden.
Stimmt,
ich will mich gerade stark machen für Tofu. Ich mag Tofu.
Halt
aber halt nicht. Aber ich würde halt auch nicht auf die Idee kommen, in den Supermarkt zu gehen, mir so einen Block Tofu zu kaufen und da reinzubeißen. Aber so hat sich für mich Venom 3 angefühlt. Also es ist wirklich, also es ist, ich sag nur mal so viel. Now ist kein Spoiler, der wurde im Trailer angedeutet. Wer in diesen Film geht, weil er sich auf Now freut, ihr werdet mit den blauesten Hodenfeels rauskommen, weil man nur angeteased wird und Null wirklich eine Screentime von sehr wenig hat.
Das war übrigens ein sehr starkes Wortspiel. Ich fand's wirklich gut, aber das ist crazy. Du hast mir schon im Vorhinein gesagt, so, dass er so eine halbe Minute wirklich so gefühlt drin vorkommt.
Also zu behaupten, dass Null in diesem Film eine agierende Figur ist, ist schon eine Übertreibung.
Okay.
Finde ich persönlich.
Das schmälert von einer ohnehin schon nicht besonders tollen Trilogie, also jetzt auch die Erwartung für ein gutes Ende von dieser Trilogie.
Ja, also Null ist halt eine sehr bekannte Comicfigur, ne? Also ist zwar erst irgendwie vor 10, 12 Jahren oder so entwickelt worden, erfunden worden, soweit ich weiß, aber ist halt so als uraltes Wesen und sehr mächtiges Wesen. Also einfach eine sehr wichtige Figur. Und deswegen freuen sich auch viele auf diesen Venom, weil halt Null hier gerade sein Live-Action-Debüt quasi hat. Und ich sage all diesen Leuten, freut euch nicht zu sehr auf diesen Film.
Ey, Marvel und ihre AntagonistInnen, es ist echt traurig. Ich meine, ne, Deadpool und Wolverine waren echt spaßig, toller Film, aber auch da ist die Antagonistin auch mal wieder so das sehr gewesen, wo man so war, pff.
Ja.
Und es ist immer so verschenkt, weil die DarstellerInnen, die das Ganze machen, sind ja immer toll, aber auch immer verschenkt.
Ja, total. Also ich finde auch hier in Venom 3 ist sehr viel verschenktes Potenzial. Das Problem beginnt halt im Drehbuch. Es ist so wahnsinnig generisch und mir hat dieser Film absolut gar nichts gegeben.
Okay.
Nichts wirklich. So leid es mir tut. Die Sache ist nur, ich habe das auch letzte Woche im Podcast zu Smile 2 so ähnlich formuliert und ich habe so ein bisschen das, ich weiß nicht, ob, also bei Smile 2 hat mich sehr überrascht, wie das allgemeine, die allgemeine Meinung zu dem Film war. Der kam extrem positiv an.
Ich bin ja auch nicht so begeistert von dem Film.
Hast du ihn gesehen mittlerweile?
Wir waren noch zusammen in der Pressevorführung.
Wir waren also zusammen in der PV, sorry, du hast ja, recht, stimmt. Wir alles, haben nur nicht nebeneinander gesessen, genau, weil ich hier
alles,
später kam.
Ja. Alles gut. Nee, aber ich war auch nicht so begeistert von dem Film.
Ja.
Also ich finde auch, dass Smile 1 da deutlich besser war, weil er mehr Substanz einfach hatte. Also ich finde, Smile 2 reproduziert dann einfach sehr viel aus dem ersten Teil und geht dann gar nicht in die Tiefe, sondern wirklich nur noch auf Effekthascherei.
Ja, und Jumpscares.
Genau, und die sind zwar stellenweise echt ästhetisch inszeniert,
ja,
machen auch manche echt viel Spaß,
ja,
aber trotzdem ist man dann so, ja, ist halt ein Jumpscare-Fest.
Ich habe aber auch damals schon gesagt, als der Film rauskam, also mich würde das jetzt überraschen, wenn der jetzt irgendwie besonders gut bei der breiten Masse ankommt. Und ich war überrascht, der kam extrem gut bei der breiten Masse an. Jetzt sage ich es halt bei Venom 3, The Last Dance wieder. Ich wäre überrascht, wenn der jetzt bei der breiten Masse gut ankommt. Aber wer weiß, ich lasse mich überraschen.
Ich kann es mir nicht vorstellen. Also ich finde auch, die ersten beiden Venom-Teile sind ja auch wirklich im Allgemeinen eher so, ja, okay, angekommen.
Ja, und da sind wir jetzt halt auch beim dritten. Also ich finde diese gesamte Trilogie unterwältigend und ich finde, das ist jetzt das unterwältigende Finale dieser unterwältigenden Trilogie.
Okay.
So habe ich es auch in meiner Kritik, glaube ich, im Fazit zusammengefasst.
Finde ich gut gemacht.
Ja, also ich muss auch dazu sagen, der zweite wird ja auch von sehr vielen gehasst. Ich glaube, viele werden den besser finden als den zweiten, aber und es gibt auch einige Anspielungen aus den Comics und so weiter, die der Film halt auch, aber ich finde, der verlässt sich auch ein bisschen zu sehr auf diese Anspielung. Gerade so Null wird einfach hingerotzt, wirklich hingerotzt. Also wenn irgendjemand da sitzt und Null so gar nicht kennt, der wird auch nach dem Film nichts über Null wissen.
Ja, also von dem, was du erzählst, das safe nicht. Aber ja, vielleicht könnte man sich lieber mal Woodwalkers anschauen. Und ich muss tatsächlich sagen, ich habe von dieser Buchreihe, auf dem das Ganze basiert, ist ein Film jetzt, habe ich noch nie was gehört.
Ich auch nicht.
Aber es soll eine richtig, also wirklich wahnsinnig erfolgreiche Young Adult Buchreihe sein. Und meine Cousine hat mir tatsächlich das erste Mal davon erzählt, und weil ich war mit ihr Deadpool und Wolverine gucken. Und dann hat sie das Woodwalkers Poster gesehen und dann hat sie gesagt, oh mein Gott, das wird endlich verfilmt.
Wie alt ist sie?
Die ist 16. Also, sie
genau
ist,
in dem Alter.
Genau, also sie ist mit diesen Büchern auch aufgewachsen und sie hat mir dann auch davon erzählt, wie krass erfolgreich und toll diese Buchreihe ist. Und die ist geschrieben worden von Katja Brandes. Und es gibt so zwei Staffeln, das wurde auf Wikipedia geschrieben, so zwei Staffeln von dieser Buchreihe Woodwalkers, die jeweils 6 Bücher beinhaltet. Dann gibt es noch so eine Spin-off-Reihe, die heißt Seawalkers, mit ebenfalls 6 Romanen. Also richtig krass erfolgreich.
Das ist eine deutsche Reihe.
Das ist eine deutsche Buchreihe,
krass,
genau.
Das wusste ich gar nicht, ja.
Und
ist das ein deutscher Film?
Das ist auch ein deutscher Film. Aber nice. Das würde man jetzt erstmal nicht vermuten, wenn man den Namen Damien John Harper hört. Der Regisseur ist. Der hat aber sehr viele deutsche Filme gemacht, unter anderem den Film 9 Tage wach mit Yannick Schümann in der Hauptrolle, wo es das so ein Biopic von Erik Stehfest ist, dem Schauspieler, der 9 Tage tatsächlich wach war, weil er so sehr auf Drogen war und darum geht es dann. Auf jeden Fall spielt hier in Woodwalkers Oliver Masucci mit und Hannah Herzsprung und als junger Schauspieler ist Emil Schirif dabei und dieser gesamte Film handelt da von Karak, das ist ein Junge, der sich in einen Puma verwandeln kann und um zu lernen, seine Fähigkeiten besser einzusetzen, besucht er eine Schule für Gestaltwandler und da gibt es...
Klingt wirklich nach einer Young Adult-Reihe.
Das ist wirklich so eine Young Adult-Reihe und tatsächlich beschäftigen sich sehr viele Young Adult-Reihen ja mit Fantasy. Und das ist, glaube ich, auch so sehr symbolisch für Pubertät einfach.
Ja, und natürlich auch Schule. Ne? Schule ist natürlich ein Riesenthema, gerade in diesen Filmen, auch gerade was so, keine Ahnung, Harry Potter, Ender's Game.
Total, also ich bin da
und
auch.
Und so weiter.
Aber ich bin ein bisschen gewillt. Also für mich, der keinen einzigen Bezugspunkt zu dieser Buchreihe hat, fand ich, sah der Trailer so ein minimal trashig aus, aber ich finde so generell, im deutschsprachigen Raum einen Film zu machen mit so, wirklich so, dass sich Kinder in Tiere verwandeln. Ich glaube, das ist auch schwer darzustellen. Also ich
Schule
glaub, das
der magischen Tiere in so etwas cooler?
Ich glaube schon. Also ich glaube, so Schule der magischen Tiere ist bestimmt so die Kinderversion und dann wird es immer so älter, bis es dann irgendwann, weiß ich nicht.
Was ist denn so deine Lieblings-Young Adult Film- oder Buchreihe?
Ich glaube, Tribute von Panem. Also ich glaube so, das ist so.
Oder Hunger Games.
Ich glaube schon, natürlich könnte ich jetzt Harry Potter auch noch nennen, aber ich möchte nicht.
Ich habe einen etwas wilderen Take. Ich glaube, bei mir ist es, ich habe eine Schwäche für Maze Runner.
Kann ich verstehen.
Ich sag's wirklich immer wieder. Und auch Maze Runner hat ein paar wirklich atemberaubend dämliche Momente.
Total.
Also wirklich.
Also, das können wir nicht leugnen.
Ich weiß auch nicht, warum. Es ist, glaube ich, so dieses Konzept des Ersten mit dem Labyrinth. Das hat mir so einen Spaß gemacht.
Total. Also, ich finde, danach nimmt es auch wahnsinnig ab.
Ja,
also, ich finde wirklich so, der erste Teil. Nicht Chefskiss, weil ich glaube, das ist wirklich zu viel gesagt. Aber ich finde, der macht einfach Spaß, ist gute Unterhaltung und auch wirklich so hittet diese Young Adult Nische wirklich so perfekt.
Ich muss auch dazu sagen, ich habe die Bücher nie gelesen. Beim zweiten und dritten Film habe ich mich auch gefragt, so, warum heißt das jetzt überhaupt noch Maze Runner?
Ja, also wirklich. Also ich finde auch so, da ist es erst so definitiv das Beste.
Ja.
Aber bei mir ist es, glaube ich, wirklich Tribute von Panem. So, das ist bei mir so ganz weit oben. Aber ja, kommen wir noch zu einem Film, der diese Woche startet.
Hast du die fünfte Welle gesehen? Sorry,
nein,
dass ich da drüber rein.
Okay. Habe ich nicht gesehen, aber ich habe nichts Gutes darüber gehört.
Mit Chloe Grace Moretz.
Genau, ich fand diesen Trailer schon richtig scheiße.
Der Film ist atemberaubend schlecht.
Ja,
ja, so wirklich. Der ist schon richtig scheiße. Und ich mag Chloe Grace Moretz
ich
so
auch.
Gerne.
Ich auch.
Sie ist so eine tolle Schauspielerin, aber der Film ist wirklich eine Katastrophe.
Okay.
Ich glaube, danach hat sie doch auch ihre Schaffenspause angekündigt.
Ja, sie hat aber auch generell sehr viel Mist auch gemacht, neben den ganzen guten Sachen, die sie so gemacht hat. Also,
ja, vielleicht braucht sie einen besseren Agenten oder sowas.
Aber wirklich, die fünfte Welt, ich glaube, das ist auch so, da muss man sich erstmal von erholen. Also ich glaube, da brauchte man auch dann wirklich diese Pause.
Der ist auch, also vor allem, selbst wenn man Leuten den Film jetzt empfiehlt, ne, so von wegen, guck den, der ist richtig scheiße. Ich glaube, so wie ich das in Erinnerung habe, der endet auch, glaube ich, im Nirgendwo und wurde halt nie fortgesetzt, weil der so schlecht ankam.
Okay, also sollte eigentlich eine Fortsetzung
sein. Ich glaube, der war auf zwei oder drei Filme ausgelegt. Ich schaue das jetzt nochmal nach, um hier keinen Bullshit zu erzählen.
Die sind wohl filmtechnisch, sind die nicht bis zur fünften Welle gekommen.
Nee, absolut nicht.
Naja.
Ja, genau. Ja, sorry, ich habe es gerade nochmal nachgeguckt. Der endet quasi auf dem Cliffhanger, offenes Ende.
Ja, dann ist schon scheiße, wenn du wirklich nicht gekommen bist. Aber ja, es kommt diese Woche noch ein Film, der auch keinen zweiten Teil bekommen wird, weil es eine abgeschlossene Geschichte ist.
Ja gut, das wäre geil.
The Room
The Room Next Door 2.
The Room Next Door startet nämlich noch. Das ist ein Film von Pedro Almodovar. Das ist ein berühmter Regisseur, der sehr viele fantastische Filme gemacht hat, auch sehr viel mit Farben gearbeitet hat und auch sehr viel mit Penelope Cruz gearbeitet hat.
Mhm.
Unter anderem hat sein letzter Film Parallel Mothers ist auch so sehr erfolgreich gewesen. Und auch dieser Film mit Antonio Banderas, Leid und Leidenschaft.
Ja.
So, ach Gott, ich kenne diesen deutschen Titel tatsächlich nicht mehr, wo er so einen Regisseur gespielt hat, der auch
Leid und Herzigkeit. Nee,
irgend sowas. Irgendwie so einen deutschen Titel gibt es.
Leid und Herrlichkeit, nicht
so,
Herzlichkeit.
Genau.
Herrlichkeit.
So, dieser Film war auch sehr gut und er ist halt so ein King of Melodramen gefühlt. Und die so ein bisschen Absurditäten auch noch beinhalten und einfach sehr spaßig auch in einer gewissen Hinsicht sind. Und jetzt hat er seinen ersten englischsprachigen Film rausgebracht, beziehungsweise der erscheint diese Woche, ist gestern erschienen. Und der ist zusammen mit Julian Moore und Tilda Swinton. Und es geht eigentlich in diesem Film nur um eine Sache, so ein Treffen von zwei besten Freundinnen, die sich endlich wieder mal sehen nach etlichen Jahren, nämlich Ingrid und Martha. Allerdings sind die Umstände dieser Reunion nicht so erfreulich. Martha hat nämlich Krebs und The Room Next Door erzählt jetzt davon, wie die beiden wieder Zeit miteinander verbringen und über alte Zeiten sprechen. Und der Film ist wahnsinnig campy. Ich würde ihn so
campy?
Ja, ich würde ihn so ähnlich mit May December vergleichen, so von der Tonalität.
Habe ich auch noch nicht gesehen.
Aber für die Leute, die das gesehen haben, ich glaube, die wissen jetzt ungefähr, worum es geht. Also der ist auch wirklich witzig stellenweise.
Ich glaube, campy ist noch kein Begriff, der vielen Leuten da draußen so wirklich ein Begriff
ist. Ja, campy ist auch wirklich schwer zu beschreiben.
Ja, es ist schwer, ne?
Da hätte man wirklich Twilight, das Video auch nochmal von Xenia beschreiben können, denn sie erklärt campy so richtig gut.
Okay, Schnitt, Full Disclosure, Wir haben gerade, Lenny und ich haben uns einen abgestottert, um das Wort Campy zu beschreiben. Ja. Das war eine einzige Peinlichkeit.
Es war wirklich eine einzelne Peinlichkeit, ja.
Aber auch keine unterhaltsame Peinlichkeit.
Das nee, war überhaupt nicht. Es war richtig traurig eigentlich.
Wie wir
einen Wikipedia-Artikel nach dem anderen nachgeguckt
haben. Ich habe jetzt hier einfach eine gute Definition von Merriam-Webster gefunden und die finde ich ganz gut, die ich hier gerade so lese. Es gibt hier zwei Definitionen für den Begriff Campy. Etwas so unverschämt Künstliches, Gekünsteltes, Unangebrachtes oder Veraltetes, dass es als amüsant gilt. Und ein Stil oder eine Art des persönlichen oder kreativen Ausdrucks, der absurd übertrieben ist und oft Elemente der Hoch- und Popkultur miteinander verbindet.
Das ist eigentlich wirklich eine gute Beschreibung. Ja. Also es kann etwas gewollt und ungewollt campy sein. Und hier bei The Room Next Door ist es definitiv gewollt und ein Stilmittel. Ja. Und der Film ist echt gut. Also ich fand den richtig gut. Ich habe mich ein bisschen damit anfreunden müssen, dass es so sein erster, glaube ich, englischsprachiger Film ist. Und es.
Warum?
Weil es wirkte so noch mal deutlich theatralischer. Also ich glaube, ich so im Spanischsprachigen, wenn ich das dann mit Untertitel sehen würde, wo es dann einfach so, wo ich dann glaube ich nicht so um genau die Formulierung dann so weiß. So im Englischsprachigen weiß man das dann, kennt man. Also ich kann Englisch sprechen, glaube ich. Ist in diesem Podcast nicht so ganz rausgekommen.
Movie 34.
Aber damit hatte ich dann so ein paar Probleme von Formulierungen, die dann so sehr gekünstelt wirken. Aber das ist dann auch, wo ich dann war, ich glaube, das ist dann diesem Campy dann auch geschuldet, dass es dann eben so ein Stilmittel war. Also man muss sich, glaube ich, ein bisschen hineinfuchsen, aber der Film ist wirklich vielschichtig und macht sehr viel Spaß. Und ist auch dramatisch.
Ich sag mal was. Pedro Almodovar ist wahrscheinlich der bekannteste, namhafteste Regisseur, von dem ich vielleicht noch nie etwas gesehen habe.
Oh.
Ich habe wirklich, das ist der größte Schandfleck in meiner persönlichen
Weiß ich jetzt nicht.
Film. Wieso?
Weiß ich jetzt nicht, ob man das als Schandfleck bezeichnen.
Also ich würde gern ein paar Pedro Almodovar-Filme, also mal die Zeit finden, da ein paar nachzugucken. Einfach ja, so ein also paar.
Würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ich habe jetzt auch nur die letzten beiden tatsächlich gesehen. Also von seinen Ursprungswerken noch gar nicht so viel, beziehungsweise ich glaube noch gar nichts, nur in der Uni mal ein paar Ausschnitte. Aber ist bei mir genauso. Da muss man sich nur reinfuchsen, weil. Aber ich habe jetzt Blut geleckt. Ich habe wirklich Blut geleckt. Ich habe richtig Bock, da nochmal mehr zu schauen.
Mhm.
Aber ja, ich würde es auch nicht als Schandfleck halb her. Also,
okay.
Ich glaube, du musst dich da definitiv nicht schämen.
Ja. Aber es ist auf jeden Fall sicherlich der namhafteste Regisseur aus Spanien, würde ich sagen, der auch vielen, auch Hollywood-Stars wirklich so quasi das, die Tür und Tor eröffnet hat für eine große Karriere. Ein sehr beliebter Regisseur, der viele Tragikomödien gemacht hat und ja, ich glaube, Alles über meine Mutter ist auch so eines der bekanntesten Werke. Matador mit Antonio Banderas auch. Ja, muss ich alles nachholen, leider. Ja,
und er arbeitet auch wirklich viel mit Farben und modischen Elementen. Also der ist immer sehr, hat sehr stylische Figuren und geil eingerichtete Wohnungen.
Und The Room Next Door startet diese Woche in den deutschen Kinos.
Exakt. Und ihr habt auch noch eine Möglichkeit, einen weiteren Film im Kino zu sehen, der jetzt außer der Reihe nochmal wieder im Kino läuft. Denn der Film One Direction, This Is Us, der Dokumentarfilm über One Direction, startet diese Woche ebenfalls nochmal im Kino, wird in einigen Kinos, Kinoketten nochmal wieder ins Programm geholt. Aufgrund der Tatsache, dass Liam Payne, einer der Sänger der Band, verstorben ist. Und das Ganze könnt ihr jetzt nochmal im Kino sehen. Ich habe mir schon tatsächlich Tickets geholt. Vielleicht könnt ihr das auch machen, wenn ihr One Direction Fans seid und jetzt auch wieder ein bisschen in Trauerstimmung seid und nochmal die ganzen Songs rauf und runter hört.
You're insecure. I don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup, no cover up. Being the way that you are is enough.
Ich finde, das ist so eine krasse Lore von dir, dass du so One Direction Songs kennst. Das ist so unpassend. Du kannst erzähl doch noch mal kurz deinen Background mit One Direction.
Habe ich jemals die Geschichte erzählt? Ich liebe One Direction.
Aber verständlich.
Es hat einen Hintergrund. Also ich weiß nicht, als ich studiert habe, das ist jetzt auch schon leider 10 Jahre her. Ja, ich bin alt. Habe ich irgendwann in meinen Kopf den Plan gefasst, dass ich meinen gesamten Freundeskreis in One Direction Fans verwandle. Und da war One Direction wirklich frisch. Die wurden gerade gegründet. Das war wirklich, die waren super fresh. Die haben gerade ihr erstes Album rausgebracht.
Und da war das on the rise.
Ja, und niemand im über 18 fand die damals geil. Also wirklich niemand. Und ich habe mir irgendwie den Plan gefasst, ich lerne mit Gewalt diese Songs und das wird jetzt mein Prank an meine Freunde. Ich werde die mit aller Gewalt in One Direction Fans verwandeln. Und wirklich auch jedes Mal, wenn wir uns getroffen haben, wenn wir auf Partys waren oder sowas, irgendwann war ich immer dieses Arschloch, das irgendwann das Handy in die Hand genommen hat und One Direction angemacht hat. Und die ersten Male wurde ich auch jedes Mal angefeindet. Also, Alter, mach die Scheiße aus. Leute sind wirklich sauer geworden. In der Zeit konnte ich bereits die Songs auswendig, weil jedes Mal, wenn dann die Songs ausgemacht wurden, habe ich so Freunde zur Seite genommen und denen das vorgesungen und sowas. Und es hat auch wirklich, es hat gar nicht mal so lange gedauert, bis dann alle ironisch, in Anführungsstrichen, ja, wir alle gemeinsam One Direction gesungen haben und das so unser Insider schlechthin wurde.
Geil.
Wir waren dann wirklich, mein gesamter Freundeskreis, wir reden da so von 8 Leuten oder sowas, wir waren dann wirklich alle, dann ist aus dem Ironischen ganz schnell unironisch geworden, wir waren dann wirklich alle One Direction Fans und wir haben auf jeder Party haben wir teilweise One Direction rauf und runter gehört und ich konnte dieses erste Album von denen auch, glaube ich, so komplett auswendig.
Geil. Ja. Geil. Ich konnte es auch auswendig ohne diesen Prank. Aber, ja, ja.
Aber das ist halt auch, wie gesagt, der Altersunterschied. Total. Weil da warst du halt dann wahrscheinlich so 13 oder sowas.
Ja, also ja, oder 10, als sie ja noch so wirklich so,
oder so
als,
ja.
als die richtig groß geworden sind, also ihren ersten Schritt hatten. Aber ich finde es auch so, ich finde es so krass, das jetzt noch so zu sehen, jetzt hier nach dem Tod von Liam Payne. Natürlich kann man über Liam Payne auch noch streiten, was er wirklich für eine Person jetzt zum Schluss gewesen ist. Aber es geht, glaube ich, auch jetzt darum, dass so alle, die jetzt da auch so drumherum trauern, so ein Stück von der Kindheit ist tatsächlich da auch schon gestorben, weil das auch so recht früh ist. Die bei alle One Direction Fans sind jetzt so auch erwachsen und dann hittet das schon noch mal ein bisschen anders.
Also der Tod hat mich auch wirklich mitgenommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist halt auch so wahnsinnig tragisch und traurig und dann sind auch noch so ein paar andere Sachen ans Licht gekommen, die halt wenige Tage vor seinem Tod noch passiert sind, wie er vom Label gedroppt wurde und so weiter. Das ist alles schon wirklich sehr herzzerreißend.
Total. Also es ist auch so nochmal, was eine Musikindustrie auch so mit einem macht, so, dass sie auch so ein gefühltes Produkt gewesen sind und alles. Kann man jetzt lange drüber reden, aber ja, ich wollte noch einmal erwähnt haben, dass ihr euch den Film vielleicht in einem Kino bei euch, schaut doch mal nach, ob der vielleicht irgendwo bei euch in der Nähe läuft, dann könnt den gucken.
Hattest du einen Lieblings-One Directioner?
Auf jeden Fall.
Wen denn?
Also, es hat auch so ein bisschen gewechselt. Ich mochte optisch immer Zayn am meisten.
Zayn Malik.
Auch ja. Mittlerweile sieht auch so aus wie so ein Teddybär, einfach mit diesem Bart. Und ich finde ihn auch wahnsinnig sympathisch, weil er ja so auch bei so Yu-Gi-Oh!-Events einfach teilnimmt und da mitmacht. Ja. Das finde ich ganz cool. Mittlerweile mag ich so Harry Styles am meisten wegen seiner Solo-Karriere. Aber Niall Horan war eigentlich immer so
crazy, dass du den einen genannt hast, der immer mein Liebling
Louis?
War.
Ja, weil das so ein kleines Arschloch war, ne?
Ja, ich fand den irgendwie seine ADS. Ader hat mich irgendwie immer sehr angelacht und ich fand ihn einfach wahnsinnig kreativ und witzig. Auch wenn er, glaube ich, objektiv gesprochen oder zumindest kritisch gesprochen wahrscheinlich nicht der beste Sänger war in der Gruppe.
Ja, aber
das war eh immer sekundär.
Ja, das stimmt. Aber nee, ich finde ihn auch, er macht auch mittlerweile auch sehr coole Solo-Musik. Ich mag ihn auch sehr.
Was ist das für ein geiler Podcast, den wir hier betreiben? Sorry auch für dieses Selbstlob, aber dass wir wirklich mit Art the Clown und Terrifier starten und über Venom 3 zu One Direction kommen. Ist das nicht
auch
ganz großes Kino? Und dann auch noch so eben so Pedro Almodovar reingepackt.
Genau, das ist halt wirklich, es ist der vielschichtigste Podcast. Gefühl, den wir jemals hatten. Nee, aber ich finde es auch cool. Das war auf jeden Fall eine sehr terrifying Erfahrung. Wir haben uns hier gut entlang gehangelt durch alle möglichen Themen und ich fand es sehr, sehr spannend mit dir.
Doch, danke schön, Lenny. Das war sehr schön.
Und ich habe auch Bock, ich meine Terrify 3, dass wir den jetzt noch nachholen.
Unbedingt.
Und in einem zukünftigen Podcast werden wir definitiv darüber reden.
Nachholen.
Ja, also nachholen,
wenn er zu diesem Zeitpunkt noch nicht mal im Kino raus ist.
Aber wir werden ihn irgendwann schauen und dann reden wir garantiert den Podcast.
So aktuell sind wir hier bei Cinema Strikes. Oh, ich muss Terrifier 3 noch nachholen, dieser Film, der noch nicht mal in Deutschland Start hatte. Aber geil, ja.
Ja, aber ja, wir werden den auf jeden Fall nachreichen. Ne? Zukünftig werden wir den nachreichen. Ansonsten folgt uns doch gerne auf Spotify und gibt uns eine gute Bewertung auf allen Plattformen. Das hilft uns immer sehr. Und ansonsten hören wir uns wieder nächste Woche, wenn es heißt Cinema Strikes Back. Macht's gut und tschüss. Tschü.
Bis dann. Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert. Hosts der Folge: Alper Katurfan, Lennart Schmitz. Redaktion: Lennart Schmitz. Aufnahme und Schnitt: Lea Schimpf.
Die Funk Podcast Empfehlung.
Die Polizei geht von einem weiteren Cyber-Kidnapping-Fall aus.
Wir haben den Jungen.
Er weiß. Leviathan.
Habt ihr gedacht?
schwere Fahrt.
Du warst der Hauptverdächtige im ersten Leviathan-Fall, oder?
Ja, weil Jay mir alle Hacks und Erpressungen angehängt hat.
Jay sitzt im Knast.
Und wer steckt dann hinter den Cyber-Kidnappings und der Goldmaster-Page?
Alle privaten Accounts sind da public?
Komplett gespiegelt und offen zugänglich.
Der Scheiß ist überall.
In den krassesten Leaks geht es um Spitzenpolitiker der Regierungspartei.
Die meisten feiern ihn richtig.
Lauter private Chats von Stars sind online. Inklusive Fotos.
Endlich mal jemand, der handelt, nicht nur labert.
Er schafft das, was die Polizei scheinbar nie gebacken bekommt. Er greift die Unantastbaren an.
Leviathan ging's noch nie um echte Gerechtigkeit.
Was? Er hat eine Knarre!
Was?
Hier ist alles voll Blut. Ich werde Leviathan vernichten. Damit kommt er nicht davon.
Schreib mich ab. Die neue Staffel. Überall, wo es Podcasts gibt.
Das war ein Podcast von Funk.